hört ihr diesen wundervollen Walzer. Der Sneakpot ist in Wien unterwegs, in unseren Köpfen spielt Musik und wir sprechen in Folge 739 über den Film The Grey Man. Mit mir hier, er wirft uns die leere Waffe rüber, Christoph Perner.
Natürlich, die leere, wir würden schon eine geladene Waffe werfen.
Viel zu gefährlich. Und immer seine Badehose eingepackt hat Robert Krüger.
Ja, yeah, you wanna make an omelette, you gotta kill some people. Stefan Giesbert hingegen ist unser Straßenbahnfahrer, der mit offenen Türen auf der falschen Seite und ohne Oberleitung fährt.
Ja, 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 da hatte ich auch ding. Fragen.
Ich kann mich schon gar nicht mehr dran erinnern, aber ich habe zwei Filme durcheinander gebracht.
Ja. Das heißt, es könnte jetzt passieren, dass du uns mit einem unseren Film mit einem Katana zerlegst.
Ja, so ähnlich. Eher, ja. Katanas kamen nicht so viele vor.
Nee, ich kenne diesen Alain Delon-Film nicht, aber.
Nee, ist ein klassischer Kriminalthriller.
Aha, okay.
Ein Noir, schon. Ah, das werde ich morgen alles berichten.
Aber woanders?
Ja. Ach, bevor ich es vergessen, der Christoph war aber dort. Du warst im Spätfilm zu Gast.
Ja.
Und ihr habt über Romeo und Julia gesprochen.
Und gar nicht so lang. Der Daniel hat
6,5 Stunden oder so, gell?
Kaum. Er hat irgendwas getwittert, 3 Stunden Sendung schneiden. Das sind jetzt irgendwie 1:40 geworden. Also nicht so wild.
Kaum der Rede wert.
Weil er wahrscheinlich 4,5 Stunden
rausgeschnitten hat. Das Vorgeplänkel war 2,5 Stunden lang. Aber ja, kann sein. Ja, ja. Schön war's. Hoffentlich bald wieder.
Ich habe es noch nicht gehört, ich habe es aber jetzt ganz nach oben geschoben.
Ich habe es schon angehört.
Kommt als nächstes dran.
Ich war offensichtlich, hatte ich irgendwie Schnupfen oder so und habe immer so ein bisschen so ein Schnauben in der Nase gehabt. Das hat mich beim Hören gestört. Aber jetzt habe ich es euch allen kaputt gemacht. Tut mir leid. Ich könnte nichts anderes mehr hören. Ja, wirklich. Das ist schlimm.
Mir
als
nicht,
würde ich die ganze Zeit die Nase hochziehen. Aber man hört dann irgendwann auch mal, dass es das normale Atemgeräusch ist. Und das ist schlimm. Ganz schlimm.
Mir hast du es zum Glück nicht kaputt gemacht, weil ich bin 467 Folgen hinten dran mit allem. Also ich komme da so im, weiß nicht, Dezember oder so dazu.
Pass auf, und dann geht die Sortierung kaputt und die Sneakpot-Folge 739 rutscht knapp vor den Spätfilm.
Das ist
erinnert und dann,
Okay. Ja, nee, das ist unwahrscheinlich. Aber das könnte passieren, ja.
Genau. Also Christoph im Spätfilm anhören, bitte.
Spätfilm.de oder so ähnlich.
Nee, nicht Spätfilm.de.
Nicht?
Irgendwas mit Blogspot irgendwie, keine Ahnung. Einfach googeln, einfach Spätfilm googeln, wie finden wir es.
Ja, warum sollte man Podcasts auf einer Webseite hören?
Das stimmt, aber man, doch, spätfilm.de geht sehr wohl, habe ich gerade ausprobiert.
Echt? Okay, ja, dann war es eine Lüge.
Aber hier, Daniel, kein SSL-Zertifikat, was ist da los? So.
Was wir diesmal alles hier vorplaudern, was eigentlich ins Nachgeplauder gehört.
Ja.
Naja.
Nennen wir es doch mal Vorspiel, wenn der Daniel schon dabei ist. Nee, es heißt anders. Egal.
Vorgeplauder, oder? Vorgeplänkel.
Ja. Aber der Robert hat uns The Grey Man mitgebracht.
Grey Man mitgebracht, jawohl.
Worum ging's?
Ja, also in The Grey Man wird Ryan Gosling, glaube ich, von Liam Neeson gespielt, ist im MI6 eine Person namens 007 und arbeitet für eine Operation Treadstone oder so ähnlich. Habe ich das so
exakt,
richtig zusammengefasst?
Exakt so.
Also nochmal zurück.
Ich hatte das Gefühl, den einen oder anderen Aspekt schon mal gesehen zu haben.
Mhm. Ja. Also gut, wir haben Ryan Gosling. Er ist ehemaliger Strafgefangener, der für eine Operation namens Sierra für die CIA engagiert wird. Oder diese Sierra-Agenten sind so ehemalige Knackis, die so zu so krassen Super-Spezialagenten ausgebildet werden. Und zwar von Killern. Billy Bob Thornton, der da irgendwie für verantwortlich ist. Und ja, wir sehen also, wie er da sozusagen angeheuert wird. Dann macht der Film einen großen Zeitsprung nach vorne, irgendwie 18 Jahre in die Zukunft, also in unsere Jetztzeit, ins Heute. Und ja, offensichtlich haben sich die Winde in der CIA gedreht und man scheint ihn loswerden zu wollen und hetzt ihm dann andere Charaktere auf den Hals und ihm fällt auch ein MacGuffin in die Hände.
Schön, dass du es so nennst, denn es ist nichts anderes.
Und ja, dann ist halt, viele Leute hetzen ihm hinterher und dem MacGuffin hinterher und Ana de Armas fällt dann noch durchs Bild und Billy Bob Thornton kriegt Fingernägel rausgemacht und
oh, das war fies. Oh,
Billy Bob Thornton ist bei der Maniküre.
Ja, und dann ist viel Action und viel bunt. Und das Ganze inszeniert
von Captain America, die Fingernägel gemacht.
Ah ja, genau, Captain America habe ich sehr vergessen. Schön. Lloyd Hansen, gespielt von Chris Evans, mit einem Pornobart, der, also ich konnte da nicht hingucken.
Er war ein fantastischer.
Du wolltest sofort, dass er wieder polnisch-italienisch spricht, gell?
Magnum PI lässt grüßen. Ja, und der ist der Oberschurke. Also der sadistische Folterknecht. Psychopath. Ja, Psychopath, genau. Und ja, da müssen die alle gegeneinander kämpfen und die Guten gegen die Bösen und wir müssen halt zuschauen, wie Ryan Gosling irgendwie das kleine Mädchen beschützt, das dann natürlich auch noch reingerührt wird. Ja, und dann ist halt so CIA-Action-Versatzstücke, die man alle irgendwie schon mal kennt, hier so ein bisschen versucht auf Hochglanz zu machen. Wie fandet ihr das, was ich euch da ins Nest gelegt habe?
Schick sah's aus, wo du jetzt gerade auf Hochglanz machen angespielt hast. Ja,
das stimmt.
Die Kamerafahrten waren teilweise der Hammer. Ganz am Anfang gab's so eine, wo die irgendwie oben kämpfen, dann fährt die Kamera drauf zu und schwenkt so wild schwebend drumherum, um dann auf den nächsten Kampf runterzufahren. Fand ich irre cool. Es waren super viele Drohnenfahrten, dass sie dann irgendwann auch angefangen haben zu nerven. Und dann hat mich leider auch die Kamera irgendwann genervt.
Ja.
Weil es halt genau. So ein, ich möchte nicht sagen Kameragewichse, aber es war halt ein Kameragewichse. So, oh, guck mal, was wir noch können. Und guck mal, wir können auch mit der Drohne drinnen fliegen. Und wir können die Drohne auch noch hier. Und dann können wir einen Kran nehmen. Und dann können wir den hier so anbringen. Und dann können wir noch da dreimal im Kreis.
Ja. Ja. Genau. Und, genau das. Also, speziell hinten raus, diese Sache in Prag auf diesem Platz. Und dann alles, was an dem Schloss am Schluss war.
Ja, diese Sache auf dem Platz in Prag, das sah für mich aus wie Call of Duty. Also ich hätte es nicht gemerkt, wenn es im Computerspiel gewesen wäre, weil auch wie die Polizisten agiert haben und auch wie die gestorben sind oder wie sie erschossen wurden, das war alles halt Call of Duty. Also
aus wie ein Computerspiel.
Ja, total.
Ja.
Aber es sah auch gut aus. Also
dieses Schloss, wo sie das gedreht haben, habe ich in der Trivia gelesen. Am Schluss da, was in Kroatien sein sollte, ist in Wirklichkeit ein Schloss nördlich von Paris. Und dieses Schloss ist Schauplatz einer Multiplayer-Karte in Battlefield 1. Und ja, ungefähr so sah auch da Teile der Kämpfe aus, ne?
Ja.
Also da hat es mich wirklich genervt am Schluss. Also es gibt diese Szene, wo dieser andere Agent, dieser Asiate oder was, Inder oder was er ist, keine Ahnung, Pakistani.
Tamile ist der, oder?
Ja, wie auch immer. Jedenfalls.
Mein tamilischer Freund oder irgendwie.
Ja, genau.
Okay, also die Figur was auch immer. Jedenfalls, der Typ kommt ja irgendwann mit seinem komischen Mercedes-Benz da. Also, ist euch übrigens dieses Product Placement von Autos aufgefallen? Alle Guten fahren Audi. Autos? Alle Guten fahren Audi und alle anderen fahren auch deutsche Autos, aber die Bösen dürfen nicht Audi fahren. Und der erste Fehler ist mir direkt aufgefallen, der Film sagt 2003 am Anfang, dann macht er einen Sprung 18 Jahre in die Zukunft, sind wir 2021 und dann heißt es irgendwie plötzlich 2 years earlier, sind wir 2019 und er fährt mit einem e-tron GT durch die Gegend, der ist erst 2021 rausgekommen, da hat sie mir sofort so, das gibt's nicht, das geht nicht, dieses Auto hat noch nicht existiert.
Das würde ich im Leben nicht erkennen. Also,
mir sofort sauer auf.
Wenn du mir das jetzt sagst und ich den Film jetzt sofort anschalte und es nochmal gucke, zu der Stelle hinspule, ich würde es trotzdem nicht erkennen.
Tja, siehst du mal. Tja, aber die Guten sind auch alle Elektroauto gefahren, ne? Also nicht immer. In Prag hatte sie diesen roten Audi, der hatte Benzinmotor, aber irgendwie um von Wien nach Berlin zu kommen, ist sie Audi e-tron Q4 gefahren und Naja, egal.
Das erkenne ich alles nicht. Christoph, kennst du sowas sofort?
Nee.
Gut. Ich dachte schon, ich wär's.
Jedenfalls die Szene, wo der Typ mit seinem Jeep-Benz-Dings da G-Klasse auf diesen Vorplatz fährt von diesem Schloss und man sieht durch diese 17 Sicherheitssperren und Abriegelungen und so, wo er durchfährt, was ja im Wesentlichen nur Exposition dafür ist, dass wir erzählt bekommen sollen, wie kompliziert es jetzt gleich sein wird, da in dieses Schloss reinzukommen. Und diese völlig albernen, es ist natürlich alles im Nebel, es ist alles dunkel draußen und die Leute haben komische rot beleuchtete Helme, wo die roten LEDs immer in die Helme reinblenden.
Was total gut ist, wenn du nachts rumläufst.
Total. Und diese ganze Expositionsmaschinerie, die da angeworfen wurde, um mir zu erklären, wie unstürmbar dieses Schloss ist, da habe ich gedacht so, nee, ich habe schon keine Lust, ich will die Erstürmung eigentlich gar nicht mehr angucken, ist mir langsam zu egal jetzt alles. Und wie es dann erstürmt wurde dann gar nicht erklärt. Irgendwann sagt der Bösewicht, he's in the building, und du denkst dir, ich hätte schon gern gewusst, wie er da reingekommen ist. Also irgendwie dafür, dass ich vorher alles gezeigt
kriege. Soll halt einfach nur zeigen, wie toll er ist. Man kann sich das gar nicht vorstellen, wie toll er ist.
Haben wir auch bis dahin in dem Film noch gar nicht mitbekommen, dass er mega toll ist. Ja, es war ein bisschen... jetzt blutleer sage, klingt das falsch, weil da war eine Menge Blut, aber wobei eigentlich visuell war da kaum Blut. Bisschen so am Arm runtergelaufen oder so, aber es wurde viel geschossen und viel gestochen und man hat aber wenig so die Effekte der Waffen gesehen. Bis auf ein paar wenige Szenen. Mal eine verbundene Hand, mal ein bisschen Blut, was aus dem Ärmel rausläuft oder so. Aber jetzt nicht irgendwie große Fontänen von Blut an Wänden hinter Leuten oder so, sowas gab's nicht. Sehr ungory für so einen Actionfilm mit dem Bodycam.
Meine Fingernägeln waren mir gory genug, aber...
Das war schlimm. Ja. Das war echt... Oh, da konnte ich auch nicht hingucken.
Also mir ist eine Sache etwas sauer aufgestoßen. Und zwar der Begriff Shadow Government. Denn als das bezeichnen sie diese böse Verschwörung, die eigentlichen Bösewichte, die hinter dem allen stehen. Und der Begriff des Shadow Government, das ist halt so ein Verschwörungstheoretiker-Scheißdreck, gell? Also mit einer gewissen antisemitischen Note auch, gell? Also das hat mir überhaupt nicht gefallen. Und vor allem soll es halt, und auch hier, so die mangelnde Rechtsstaatlichkeit der CIA so outsourcen, ne? Ich meine, wir wissen, dass die CIA nicht immer rechtsstaatlich handelt. Und hier tun sie halt so, als würde da irgendwie ein Shadow Government dahinter stehen und die CIA an sich.
Der Deep State, Mann.
Ist, ja, genau, richtig. Ist halt unproblematisch und das stimmt halt nicht. Also das ist halt eine komische Erzählung oder eine, ja, das ist halt so Verschwörungstheoretiker Scheißdreck. Das hat mir nicht gefallen. Ansonsten, ja, Style over Substance halt, aber für mich war das okay, also.
Ja, aber, also, was ich zum Beispiel nicht fand, ist, dass die Action, die war teilweise komplett bonkers und over the top und die Kamera und so hat das immer in irgendeiner absolut überspektakulären Art und Weise eingefangen, aber trotzdem würde ich sagen, dass ein James Bond das besser macht, weil da hat es mehr Gravitas, da hat es mehr Gewicht und vor allen Dingen, wenn es dann spektakulär ist, dann ist es einmal oder dreimal oder fünfmal im Film so spektakulär, dass du dich später daran erinnerst, und der hier macht viele, viele, viele spektakuläre Sachen, die aber teilweise dann so drüber sind, zum Beispiel wie sich Flugzeug zerlegt. Wenn man am Schluss zurückdenkt, dass der Auslöser ein einziger Schuss in ein Fenster war und am Schluss ist dieses Flugzeug im Grunde in 8 Milliarden Teile zerbröselt und explodiert dann noch, bevor es auf den Boden aufkommt.
Oh, stimmt, da hat so ein Flugzeug zerlegt. Ich dachte jetzt aber an den Helikopter, siehst du mal, so schnell ist das nämlich wieder weg.
Ich habe auch eine Szene...
Warte, einen Gedanken wollte ich da noch ranhängen. Der James-Bond-Film, der letzte, No Time to Die, hatte ein geschätztes Budget laut IMDb von $250 Millionen. Und dieser Film hier wird auf $200 Millionen geschätzt. Und da frage ich mich ganz ehrlich, was haben die mit der Kohle gemacht? Also, das ist ja...
Gereist sind sie, viel gereist.
Ja, aber wenn ich Kroatien in Paris drehe und dann am Ende irgendwie London in einem anderen Stadtteil von Paris, dann... Ja. Das ist ja auch erstmal nur Behauptung, wo wir da überall gewesen sind, ne? Wie viele Drehorte das sind.
Auch ein bisschen viele Behauptungen, oder? Man wurde ja ganz wuschig, wie oft die, man wusste gar nicht, wo man ist. Dann so, ja, jetzt Singapur und jetzt Hongkong und jetzt Kroatien und Kanada und oh, also.
Und James Bond Produktionen reisen auch sehr viel, also.
Ja, das stimmt schon. Bei einer, das, was du gerade gesagt hast, ist mir an einer Stelle besonders aufgefallen. Und zwar, Ana de Armas hat gerade das Gewehr zugeworfen bekommen und möchte in Schussposition rennen und springt irgendwo runter. Ich glaube, auf ein Auto sogar oder so. Und dieser Sprung, wie die in der Luft aussieht, das sah aus wie der Terminator in Terminator 2. Also die springt halt nicht wie ein Mensch, sondern die springt halt wie irgendein CGI-Mist, gell? Und das ist halt bei James Bond anders. Das fühlt sich irgendwie physischer an und echter und auch nach Schmerz und nach Arbeit und nach Training. Und das war hier nicht. Das sah dann zum Teil, ich meine, klar, die wurde halt als Powerfrau dargestellt, das fand ich auch super. Bin ein großer Fan von Ana de Armas, aber sie sah halt zwischendrin wie CGI aus. Ist dann schade.
Und Ana de Armas ist ja der perfekte Link zu Daniel Craig.
Deswegen war der wahrscheinlich so teuer, weil sie ein Ex-Bond-Girl bezahlen mussten.
Ja, eine zukünftige Bond-Darstellerin. habt ihr die Flimmerfreunde zu diesem Film gehört schon?
Nee.
Ja, Kai sagt genau das, gell? Also ich weiß nicht, ob die uns hören oder ob er auf die gleiche Idee gekommen ist. Er sagt genau das, was ich vor ein paar Folgen gesagt habe. Dass er eigentlich dafür wäre, dass Ana de Armas der nächste Bond ist. Also, okay,
sehr gut.
Es gibt mittlerweile eine Lobby dafür. Ich bin nicht.
Aber Ana de Armas hat zum Beispiel auch mit Daniel Craig in Knives Out gespielt und da war auch Chris Evans dabei. Also das ist irgendwie alles interconnected in diesem Hollywood. Buch,
ja.
Ja, also ich meine, diese Regisseure hier, das sind ja diese Russo, Anthony und sowieso Russo, die aus dem Marvel-Universum Joe Russo bekannt sind, diese ganzen Avengers und Captain America und was weiß ich nicht alles gemacht haben.
Diese ganzen langweiligen CGI-Filme.
Diese ganzen Filme, wo, was heißt langweilige CGI, so langweilig würde ich gar nicht mal sagen, aber.
Ich bin derer einfach überdrüssig.
Genau, so.
Und war genau aufgrund,
Mega-Action.
Aufgrund des CGIs. Das ist einfach dieses, du weißt, in den letzten 30, 25, 20 Minuten kommt halt völlig übertriebenes CGI, die Welt geht unter Gewitter. Und das ist einfach so öde, wenn es halt immer sicher kommt. Also, was soll das? Und hier geht halt nicht die Welt unter, aber ja.
Aber halt die Bilder werden vollkommen überfrachtet, ne? Also die Bilder sprechen an sich für sich, wenn du dir siehst, wie am Anfang da in Bangkok diese Party, wie das da alles bunt ist und mit dem Licht und diesen durchsichtigen Böden und so weiter. Die Szenerie gibt alleine so viel her, visuell, dass das reichen würde, wenn du in dieser Szenerie jetzt den Kampf stattfinden lässt und die Kamera ein paar schöne Bewegungen machen lässt und den Kampf gut choreografiert. Genau, wie das bei Bond auch wäre. Aber was machen sie hier? Sie zünden ein Feuerwerk und stellen diesen Kampf zwischen die abschießenden Feuerwerksdinger, damit es einfach noch viel, viel bunter wird und du komplett die Orientierung verlierst und es dir dann auch irgendwie egal ist, wer jetzt gerade wem wo hinhaut, weil du sowieso von dem ganzen Geblitze und Geblinke kaum noch mitkriegst, wo oben und unten ist.
Ja, und dann ist es wieder nur ein Kammerspiel. Dann sind es halt irgendwie 2,5 Leute, die in so einem kleinen Käfig rumtanzen. Also.
Ja, das noch dazu, ja. Also, irgendwie war da waren irgendwie so ein paar, da war viel Gutes drin, die Schauspieler waren gut, die Story, naja, okay, das war generische Action-Kost, ich habe es ja in der Einleitung versucht zu verballhornen, weil es einfach sich mega anbietet.
Nicht wesentlich übertrieben, also es ist, ist so.
Und
eine lächerliche MacGuffin-Story.
Ryan Gosling versucht ja jetzt häufiger mal so ein bisschen ins Actionfach abzubiegen und wenn diese eine Szene, wo er da oben ohne rumläuft, im fahlen Licht von irgendwie kaputtgeschossenem irgendwas Beleuchtung, da sieht man, dass er schon echt, also schon auch ein Schrank von einem Typ ist, obwohl er immer, wenn er Klamotten anhat, nicht so wirkt, gell? Wenn er so Klamotten anhat, wirkt er immer eher wie so ein Hämpfling. Aber dann siehst du ihn oben ohne und denkst dir,
wahrscheinlich.
Ja, wahrscheinlich liegt es irgendwie an der Kopfform, ich weiß es auch nicht.
Meinst du, aber dass die da nicht ein bisschen CGI drüber gelegt haben und einfach in jede Richtung ein bisschen ausgedehnt haben? Ja, also wenn du überall ein CG machst, dann kannst du dem doch auch ein übertriebene Körper. Ich fand, das passt auch irgendwie nicht zum Rest.
Wie auch immer. Also vielleicht, wenn das Fake ist, okay, dann nehme ich das teilweise zurück, aber trotzdem.
Du kannst ja mal googeln. Google doch mal Ryan Gosling naked. Vielleicht nicht mit dem Firmenrechner.
Nee, mache ich jetzt aber hier direkt. Das müssen wir schon so. Ryan Gosling sowas.
Nude.
Oh ja, da kommt direkt. Der, ah ja, und dann geht's direkt. Kommt direkt zu diesem Film. Also
Bilder. Nee, bei mir sind so Bilder vom Strand, wo er echt ein Spargeltarzan ist.
Mir sagt er erstmal, Safe Search ist deaktiviert.
Oh. Ja, das ist ja gut, dass sie deaktiviert ist, weil mit Safe Search findest du da nichts. Naja, was heißt Spargeltarzan? Also so ein bisschen Muckis sind da schon. Egal, also wir müssen jetzt nicht Ryan Gosling zergoogeln, aber was ich sagen will, ist, er versucht ja so ein bisschen gelegentlich mal so in dieses Action-Fach irgendwie rüber zu gleiten mit Drive und sowas. Oder verwechsel ich ihn jetzt da gerade? Nee, ne? Das ist schon er.
Ja, ja.
Und an sich funktioniert das, und wenn das hier ein besserer Film, Ana de Armas war auch mit Ryan Gosling in Blade Runner 2049, die Verbindungen immer mehr.
Ja, stimmt.
Wenn das nicht was zu bedeuten hat.
Auf jeden Fall. Bestimmt. Ganz sicher. Also ich finde, das kann schon irgendwie was werden, aber irgendwie ist es an der Regie und an diesem Knallbumm-Bund gescheitert. Also ich würde jetzt, wenn ich Ryan Gosling in lustig sehen will, dann würde ich wahrscheinlich eher wieder hier meinen Lieblingsfilm mit ihm, The Nice Guys, nochmal gucken. Den fand ich viel runder und viel besser. Und bei dem hier war es ja auch so, dass man das Gefühl hatte, der sollte manchmal eigentlich an irgendwelchen Stellen auch irgendwie lustig sein. Nicht so richtig als Komödie gedacht, aber so, dass man auch mal lachen kann, war nicht, glaube ich, nicht ganz unbeabsichtigt. Aber dieses Rache-Ding, das kann Liam Neeson am Ende doch besser.
Ja. Hm. Was geben wir denn jetzt für Punkte? Ich finde es gar nicht so einfach, muss ich sagen.
Ich fange mal an. Ich gebe ihm 6 Punkte, weil ich irgendwie enttäuscht war am Ende. So, das fängt, wie Stefan gesagt hat, es fängt wahnsinnig gut an, es sieht mega gut aus, aber es ermüdet einen sehr schnell und es mürbt einen kaputt, und am Schluss war ich froh, dass er mal zu Ende ist.
Nee, ein bisschen mehr Spaß hat er mir schon gemacht. Weiß nicht. Aber ja, du hast schon recht, er lässt einen ein bisschen kalt. Sehr mittel, also 5 Punkte, aber ich gebe 2 extra Punkte für Ana de Armas, weil die einfach wieder bezaubernd war. Also ich gebe 7 Punkte.
Ich gebe auch 7 Punkte. Ja, ich habe ja vorhin gesagt, eben die Kameraarbeit, die ich ziemlich grandios fand, auch wenn sie irgendwann angefangen hat zu nerven. Und ein vernünftiger Film. Tut nicht weh, vergisst man, aber fürchte ich ziemlich zügig wieder. So, wenn man mal einen Abend einen krachigen Actionfilm gucken will, der, wo das Ergebnis klar ist, wo irgendwie alles dem klassischen Schema folgt und der gut aussieht, finde ich, kann man den echt gut gucken.
Ja, das schon. Bob, wie viel hast du gegeben? 6 oder 6,5?
6.
Wolltest du ihn jetzt hochquatschen?
Nee, ich hab's nur nicht notiert.
Okay, es ist Zeit für die Droge der Wahl, meine Herren.
Yeah.
Hip, hip, hurra. Haben die irgendwas Besonderes getrunken? Habt ihr irgendwie, ich habe vorhin nochmal so drüber nachgedacht.
Die haben bestimmt Martinis getrunken, oder? Würde ich annehmen.
Wodka-Martinis geschüttelt.
Aber ich habe keinen Martini hier. Ich trinke ein Bier.
Was? Was?
Und zwar ein Dosenbier.
Was trinkst du denn?
Ja, ich muss das mal eingießen. Es ist auf jeden Fall schwarz. Ich trinke ein Steam Brew Imperial Stout. Das ist so ein schwarzes, das ist so ein bisschen wie Guinness, nur halt von Lidl. Also, das ist so diese, Steam Brew ist so diese, oder eine von diesen Lidl na, wie nennt man das?
Hausmarken?
Nee, Hausmarken nicht. So diese, wie nennt man diese Brauereikunst?
Craft diese, Beer?
Ja, so Craft Beer, genau. Sowas.
Okay.
Bob? Ist gleich nicht mehr genau ganz weiß, was die getrunken haben, aber ich dachte mir so CIA und so Agenten und so Geheimtypen, das muss Whisky sein. Und deshalb, ach Gott, der Korken ging nicht raus, trinke ich Woodford Reserve. Pur
auf mit Eis.
Ein bisschen Eis, ja.
Okay. Ich war am Wochenende kurz in der Pfalz unterwegs und da sind wir auch bei der
Süd. Wie legt dich denn dahin?
Weil mein Cousin da das Elternhaus von seinem Vater geerbt hat und die das
viel zu weit.
Da jetzt eine alles Wohnung gut. Und bla. Und da, ja, die Familie hat da ein Haus im weitesten Sinne und man kann da übers Wochenende mal wohnen. Und
cool.
Da sind wir in der Südpfalz-Destille vorbeigekommen, beim Willi Peter. Mhm. Irgendwie mein Cousin musste da was abholen und dann mussten wir versehentlich noch die eine oder andere Sache verkosten. Und dann habe ich einen Limettengeist mitgenommen. Geiles Zeug. Und jetzt wollte ich euch fragen, mixe ich den? Wie mixe ich den?
Oh Gott. Ein Limettengeist.
Dann machst du ja erstmal einen Sauer mit Limette. Aber
ja, das ist ja langweilig.
Ist ein bisschen langweilig.
Ja klar, ein Lemon Drop macht man damit wahrscheinlich am ehesten.
Ich werde den erstmal pur trinken, das ist schon mal Schritt 1.
Ja, das ist ziemlich geil. Das habe ich gemacht, als ich dort vor Ort war. Der hat auch angeboten, wenn ich oder wir mal Interesse hätten, bei der Destillation zuzugucken. Irgendwie, er destilliert regelmäßig samstags zwischen November und Februar oder sowas. Dann könnte man ihn ja mal anschreiben und dann würde er Bescheid sagen. Und er sagt immer 7 Tage vorher Bescheid, weil er das beim Zoll anmelden muss. Und dann könnte man dann nämlich mal hingehen und sich das angucken. Wenn man alles sehen will, soll man sich 2,5 Stunden Zeit nehmen. Und so, wir haben ein bisschen mit ihm geredet und ich glaube, wir waren eine Stunde da, aber auch wir hatten Frauen und Kinder dabei.
Keine Kunst, dann wirklich, 2,5 Stunden da zu bleiben.
Genau, wir mussten dann wirklich irgendwie nach einer Dreiviertelstunde oder Stunde mussten wir wieder gehen. Also wir hätten locker 2,5 Stunden. Gut, da hätte er gearbeitet natürlich, weil er destilliert hätte. Und mein Cousin war schon einmal da und die haben halt quasi aus der Destille probiert, so das 89%, was da rausgelaufen kommt.
Cool.
So tropfenweise.
Also ich würde einen Lemon Drop machen. Also eine White Lady. Oder? Das ist doch das, ich glaube.
Ist ein Lemon Drop nicht ein...
Ich glaube, ein Lemon Drop ist eine White Lady mit Wodka.
Wodka Sour.
Halt jetzt statt Wodka, ja, aber halt mit Dings, mit Orangenlikör. Ja?
Aber ich habe halt Limetten, also Limettensirup, nicht Sirup, ich hab Limettengeist.
Limettenbrand.
Das ist, ja, der ist genau. Trocken.
Ja, genau.
Ich hatte überlegt, den einfach mit Gimlet, mit Gin zu mischen. Und ein bisschen,
ist aber sehr trocken.
Ein bisschen Eis dazu zu rühren, gut ist.
Was man auch machen könnte, wäre ein Martini. Zur Hälfte Gin, zur Hälfte das.
Und ein bisschen Wermut, ja.
Bisschen Wermut.
Wermut habe ich keinen, aber ich nehme mal dann Eis. Ich probiere das einfach mal, das mit Gin zu mischen und guck mal, wie das wird.
Genau, misch das mal mit Gin und stell das in den Schatten einer Flasche, wo vielleicht mal Wermut in der Nähe war.
Ich habe hier die Scheibe Moorbirne, das ist, glaube ich, ganz gut. Ist nah genug dran. Ja.
Und dann machst du da so mal so ein Winston Churchill Martini. Ich glaube tatsächlich, dass entweder mit Gin mischen oder in Rezepten wie Gin verwenden eine Idee sein könnte.
Das ist geil.
Ja, ich meine, klar, es gibt ja auch so zitronig-limettige Gins, also why not?
Ja, aber der erzählt, der steht dann irgendwie 3 Tage mit seiner Frau da in der Küche, die schälen alle Limetten, pulen dann das Weiße raus, dann schneiden sie auf, dann in der Mitte das Weiße nehmen sie noch raus und dann geben sie es auf Alkohol zum Mazerieren.
Das Weiße oder alles andere?
Nee, alles andere. Das Weiße kommt in den Müll. Weil das bitter wird. Hühner. Keine Ahnung, ob er Hühner hat. Oh, der hat uns dann so ein paar Äpfel geschenkt, die waren auch so gut. So, ja, die sind scheiße zum Lagern, aber zum Brennen sind die irgendwie gut, weil die so eine ganz dünne Haut haben und die waren oberlecker. Da hat unsere Tochter, die große, der Dreijährige, den Apfel einfach so gegessen. Sonst musste er ja immer geschält und geschnitten und alles Mögliche und einfach reingebissen und gegessen. Bis zum Kotzen quasi. Das war überraschend.
Qualitätssiegel erteilt.
Ja, genau. Gut, ich gehe mal Eis holen und ihr fangt mal an mit Obi-Wan, dem alten Ben.
Sehr gut, dass wir jetzt anfangen, wenn der Bob es nicht ganz geschaut hat. Ja,
okay, das wollten wir doch nicht sagen.
Ach, sollten wir nicht sagen, ja. Hätte ja keiner gemerkt. Ja, ich hab's verraten, Mist.
Ah, genau. Ja, wir wollen es ja eh nicht geguckt, spoilern. Aber nicht ganz. Ja. Wir wollen es nicht spoilern und du darfst mir jetzt das Ende nicht verraten. Aber ich habe viel davon gesehen, insofern.
Na, aber jetzt mal ernsthaft. Das spielt ja zwischen Episode 3 und Episode 4.
Also ja, bin ich ja schon wieder
und
da.
Es spielen mit Leia, Obi-Wan Kenobi und Darth Vader. So viel können wir ja verraten.
Ja, also, und Luke Skywalker sieht man einmal irgendwie durchs Fernglas.
Ja, gut. Da ist ja nicht viel Spielraum. Erstens, was passieren kann und wie es ausgehen kann, oder? Ist doch eigentlich...
Ja, genau. Also
klar, wie es ausgehen muss, oder?
Ja, genau. Also alle Hauptcharaktere müssen am Leben bleiben. Mhm. Weil, ist halt so. Und genau. Wir führen ja auf der dunklen Seite eine neue Gruppe von Leuten ein. Also das Ganze beginnt ja mit dem Einsetzen von Order 66. Also diesem Befehl, den der Palpatine erteilt hat, dass die Klontruppen sich gegen ihre Jedi-Herren auflehnen und dann alle Jedis umbringen. Und da kommen ja nur ein paar wenige davon. Das ist ja die Ausgangssituation am Anfang vom vierten Film und sozusagen das Ende vom dritten. Und das wird hier nochmal aufgegriffen. Und dann, ja, Obi-Wan ist auf Tatooine da irgendwo in seiner Höhle. Wo wir sozusagen durch den vierten Teil ja wissen, dass er ist, damit er da irgendwie drei Hügel weiter sitzen kann und durchs Fernglas Luke Skywalker beim Aufwachsen zugucken kann. So, das ist die Ausgangssituation. Und dann wird auf der dunklen Seite eben wird diese neue Gruppe eingeführt, die Inquisitoren, die im Wesentlichen dafür da sind, verbliebene Jedis zu jagen und zur Strecke zu bringen. Und die sind natürlich ein neuer, schöner Gegenspieler und die sind auch irgendwie macht-aware und aber eben nicht so richtig Darkseid. Sie sind schon Darkseid, weil sie arbeiten fürs Empire, aber sie sind nicht jetzt wie Vader oder Palpatine. Sie sind nicht irgendwie Sith oder sowas, sondern sie können mit der Macht, aber sie sind sonst irgendwie nicht das eine, nicht ganz das andere. Also definitiv kein Jedi, aber auch nicht so richtig.
Also ein bisschen Sith sind die schon, oder?
In dem lustigen, komischen Handyspiel von Star Wars werden sie als Unaligned Force User kategorisiert.
Aber sie haben rote Lichtschwerter.
Ja, sie sind definitiv nicht gute Seite, das ist ganz klar. Aber also, sie stehen schon irgendwie unter. Also Vader erhebt sich ja durchaus über sie. Also der sieht die ja nicht als seinesgleichen.
Hm. Ja gut, aber er ist ja auch in der Kommandolinie deutlich höher als sie.
Ja, aber ein wenn sie sonst so ein Schüler hätten, so wie Darth Maul zum Beispiel, weißt du, das ist dann immer irgendwie der Schüler von einem der dunklen Meister. Und da hast du dann nochmal so Leute, die auf der dunklen Seite auch die Macht haben. Und hier hast du jetzt so Leute, die stehen nochmal daneben, die sind so eine eigene Gruppe irgendwie für sich. Und die können auch mit der Macht rumtun, aber scheinen nochmal separat zu sein.
Ja, okay, ich finde, das war ziemlich in Nuancen. Also ich den Unterschied zwischen den Inquisitoren und Darth Maul sehe ich jetzt nicht so. Aber ja, von mir aus. Bin ja auch nicht so ein Star Wars-Fan.
Es muss sich doch gefreut haben, dass sie deutlich angesprochen haben, dass sie immer die Kinder wegnehmen, um sie auszubilden, oder?
Was, mich?
Ja.
Warum würde mich das freuen?
Weil du das beim letzten Mal, als wir das geschaut haben, die nehmen immer die Kinder weg und dann bilden sie die aus und da redet keiner drüber. Und hier war es halt so ganz dick Thema so. Leute, ihr nehmt die Kinder weg und dann
so, bei den
bildet ihr
Jedi, gell?
Jedi, ja. Genau. Und dann bildet ihr diese aus und dann wundert euch, dass die so komisch werden. Ja, da braucht ihr also, dachte ich mir so,
genau. Und dann
genau das, was der Christoph gesagt hat.
Und dann demütigt ihr sie noch, ja. Super, super Idee. Ja.
Ist das geil.
Also ich weiß nicht so recht, wie ich diese Serie fassen soll. Ich meine, erstes Serie, das Ganze, warum ist das überhaupt eine Serie? Das hätte man doch locker in einen Film knallen können. Also, So komplex ist doch die Story jetzt echt nicht. Warum machst du da einen Film draus?
Es wurde überlegt, ob es 3 Filme hätten werden sollen.
Oh Gott, warum?
Weiß ich nicht. Und da hat man sich für eine Limited Series entschieden. Die im Moment ist eine Verlängerung nicht vorgesehen, aber sie wird auch nicht kategorisch ausgeschlossen.
Also ich könnte leicht den Film mit 3 bis 5 Sätzen zusammenfassen und hätte alles gespoilert. Also warum da?
Ja, also stimmt schon. Es passiert nicht so wahnsinnig viel, das ist schon richtig.
Ja, und es passiert wieder so langsam.
Es zieht sich vor allen Dingen die ersten 4 Folgen oder 3,5 sowas, das zieht sich sehr.
Ja.
Und
ich meine, ich schaue Ian McGregor gerne zu, weil ich ihn toll finde, aber trotzdem muss man das nicht so langsam erzählen. Also
ja, und dann, wenn es schneller wird, wenn es spannend wird, ist es trotzdem nicht spannend, weil das Ergebnis klar ist.
Ja, genau.
Es ist, wenn ich den anderen Kram quasi gesehen habe, weiß ich, was passieren kann, also in welchen Grenzen es sich bewegen kann. Sie haben nicht irgendwie, also ja, sie haben da diese Inquisitoren eingeführt, die können draufgehen, aber da ist es mir auch egal, und sie haben auch noch ein paar so Sidequest-Leute eingeführt, die nicht überleben müssen, aber
den einen von Red Hot Chili Peppers.
Echt?
Ja, das war super. Flea in so einer Nebenrolle zu sehen, fand ich cool.
Habe ich nicht erkannt. Ich habe
einen Augenblick gebraucht, um zu kapieren, wer er ist, aber
irgendwie. Ja, ich habe gesagt,
kenn den nicht.
Den hast du in irgendwas anderen schon gesehen? Ja, in Dings, in Point Break.
Ja.
Da spielt er doch auch mit, gell?
Ja, spielt taucht ich alle mit, gell? Spielt hin und wieder mal in Hollywood irgendwelche Rollen, also ja. Kleinere, mittlere. Ja. Ist der Typ, der, ohne jetzt zu spoilern, es findet ja eine Entführung statt. Und der Chefentführer, 2. Folge oder so.
Oh. Wo die direkt auf ihn zuläuft.
Direkt auf ihn zuläuft? Ja, kann sein.
Weiß ich jetzt nicht mehr.
Ja. Genau. Aha. Und dieser Entführer, der etwas so ein bisschen abgemagert ist das falsche Wort, der sieht
alt.
So aus wie Rock'n'Roller halt aussehen, wenn sie es ein bisschen übertrieben haben. Ja, das ist der von den Red Hot Chili Peppers, der Bassist, ne? Oder? Gitarrist? Ich glaube Bassist.
Bassist,
ja.
Wo doch alle so spielen können wollen wie er und.
Weil er immer alles auf die Pickups knallt, was da raufgeknallt werden möchte.
Ja, aber der spielt auch in so einer ganz bestimmten Art, wo sie alle drüber das nachbauen wollen und nachmachen wollen und so.
Ja, gut, also das, ich gebe auch schon recht, diese Schienen, die da sozusagen, diese man kann noch beim Kinderbowling, kann man noch rechts und links so Wände hochfahren, damit die Kugel da nicht in die Rinne.
Sehr schöner Vergleich.
So ein bisschen ist das.
Ja, exakt so ist das, ja, genau.
Und trotzdem bin ich natürlich so Star Wars Fanboy und will das einfach sehen, und eine andere Kritikerstimme in mir sagt, das ist doch aber nicht schlimm, wir füllen doch nur die Lücken auf, und nicht in jeder dieser Lücken muss was total krass Spannendes passieren. Natürlich will ich eigentlich, dass in so einer Serie was total krass Spannendes passiert, aber ein anderes Herz in meiner Brust möchte auch, dass alle diese Lücken in dieser Geschichte, wo irgendwie so 10, 15, 20 Jahre Gaps schlummern, dass ich die nach und nach alle erzählt kriege, damit ich irgendwann mal das gesamte Kontinuum von da ist er geboren, der Herr Skywalker, und da ist er dann irgendwann mal zampfstampft geworden. Und insofern, vielleicht muss nicht jede dieser Serien, ich bezahle ja da nichts extra für sozusagen, ich bin ja sowieso, natürlich zahle ich dafür, aber ich bin ja sowieso Disney Plus Abonnent, weil hat man halt, keine Ahnung. Und dann nehme ich das halt auch noch mit, und dann will ich das auch, dann finde ich das schön, dass da immer was kommt, wo sie mir noch eine Lücke voll machen und noch eine Lücke voll machen, und ja, die eine Geschichte ist mal spannender, die andere nicht. Für sich betrachtet muss man das natürlich kritisieren, ganz klar, dass es irgendwie so ein bisschen fad ist, aber.
Ja, also was mir hier jetzt gefallen hat, war, dass man halt nicht irgendeine Figur genommen hat. Also was ich bei dem letzten, ich habe schon wieder vergessen, wie das hieß, mit diesem Kopfgeldjäger.
Oberfett.
Ah ja, genau. Da beginnt gleich das Problem. Ich sage mit diesem Kopfgeldjäger und ihr sagt 2 verschiedene Serien, auf beide passt es. Ja, das ist das Problem. Nee, hier haben wir ja schon wirklich sehr zentrale Figuren des alten Kanons. Eben sowohl mit Obi-Wan als auch mit Darth Vader.
Und Leia.
Ja, gut, leer. Ja, von mir aus. Du hast schon auch recht. Die hier ein bisschen Futter kriegen, was sie früher gar nicht hatten. Also wir haben ja, ich meine, ich bin kein Star Wars Fan, klar. Ich habe mich auch damit nicht so wahnsinnig befasst. Aber ich hatte immer so das Gefühl, ganz viel oder ein Teil dieses dieser Faszination für diese Figuren ist einfach wirklich nur Nostalgie geschuldet und nicht, dass damals so viel erzählt wurde von ihnen, über sie, mit ihnen. Die waren damals also Obi-Wan war halt eine krasse Nebenfigur, war eigentlich fast irrelevant in den alten Filmen. In den Episode 1 bis 3 war es eine coole Figur, weil sie halt von Ewan McGregor gespielt wird, der halt super ist. Aber wurde auch nicht wahnsinnig auserzählt. Und deswegen, mir hat das schon gefallen, dass man da ein bisschen mehr Futter gekriegt hat und bei Darth Vader auch. Ich meine, klar, wir wissen von Darth Vader aus den alten Filmen, dass er halt der ultimative Bösewicht ist, eigentlich grotesk. Und wir wissen, wie er dazu geworden ist, nämlich durch das Fehlverhalten der Jedi. Das war schon schön, jetzt ihn auch als Darth Vader noch ein bisschen, also halt nicht nur Anakin, sondern eben auch Darth Vader mal in Aktion zu sehen. Wir haben ja damals nicht wahnsinnig viel Aktion gehabt, oder erinnere ich mich da falsch? Es war doch, eigentlich war das eher so die Schattenfigur, die halt, ja, im Endkampf halt vorkommt, aber...
Genau,
schon in allen drei Filmen, ne, also...
Ja, aber immer nur so drohend. Drohend,
genau, nicht so. Drohend oder da wirkte halt mal jemanden aus der Ferne oder...
Es gibt schon diese ganzen Szenen da in dieser Wolkenstadt bei Lando, da tritt er schon prominent für Minuten und Minuten hintereinander auf, also das ist schon.
Ja, aber also deswegen, mir hat es schon gefallen, dass eben jetzt mal wichtige Figuren ein bisschen mehr Fleisch bekommen haben. Das fand ich, ja, das hat mir schon gefallen. Aber ich sehe nicht, warum er dafür eine Serie machen muss. Es hätte genauso gut ein Film sein können. Und das war halt, ja, es war halt ohne Spannung eigentlich. Also. Weil so nett zum Anschauen, so Fanservice, selbst für Leute wie mich, die keine Fans sind. Selbst mir hat es einen gewissen Fanservice gebracht. Also so ein ganz nettes, schönes Star Wars Gefühl. Viel mehr als dieser Solo-Film.
Ich fand ein paar Sachen so ärgerlich und ein bisschen so out of character. Also zum Beispiel Vader, gut, okay, das ist eine Phase von Vader, die wir noch nicht kennen, ja, das Ganze zwischen Luke wird geboren und Luke ist irgendwie 20 Jahre alt oder so, er liegt ja eine Menge Vader, wo er sich mal finden kann, bis er dann so ist, wie wir ihn dann aus dem vierten Film kennen, aber der hat so Sachen gemacht manchmal, so, wenn er Leute bedrohen wollte oder so, dann ist er so mit schnellen Schritt auf sie zugegangen und hat sich so vor ihnen aufgebaut, so wie so ein kleines Männchen, was sich irgendwie so ein bisschen aufpumpen muss.
Und am Ende ist halt auch nur ein kleiner Mann.
Ja, das fand ich irgendwie, okay, vielleicht hat das der 20 Jahre später Vader, wenn Luke ein junger Mann ist, nicht mehr nötig, weil er dann gefunden hat, dass er auch so beeindruckend genug ist und das nicht machen muss. Aber das hat mich so ein bisschen mit dem alten Vader, den ich kenne, fand ich so ein bisschen out of character, wo ich irgendwie dachte so, was ist denn das für eine alberne Körpersprache? Bleib doch einfach da am Eingang stehen, sprich mit deiner lustigen, rauchigen Atemstimme und wirk irgendjemanden oder heb ihn an die Wand oder so. Das reicht doch. Die Leute haben doch so schon genug.
Brich einfach sein Genick aus der Ferne.
Ja, das so.
Auch heftig, oder?
Die Körpersprache, vielleicht fühlte der Schauspieler irgendwie die Not, irgendwie sich zu bewegen und da irgendwas zu machen. Aber gerade das fand ich unpassend. Aber das hat mich nicht so sehr gestört. Was mich viel mehr gestört hat, ist, Obi-Wan ist am Anfang in den ersten paar Folgen irgendwie der totale Waschlappen. Da kann er irgendwie gar nichts mehr. Und er will nicht mehr, er kann nicht mehr. Und dann, das ist nicht so, also es ist nicht genug erklärt, finde ich. Und dann sind immer so Sachen, beide, sowohl Vader als auch Obi-Wan, können ja mit der Macht im Grunde beliebige Dinge tun, wenn sie wollen. Und
oh Gott, ja, ist schlimm.
Der Film findet dann immer so Momente, wo sie das dann plötzlich nicht mehr können, damit gewisse Plot-Dinge weitergehen können. Also ich erinnere jetzt mal zum Beispiel in der dritten Folge die Sache mit dem Feuer. Da wird eine Konfrontation der beiden unterbrochen durch Feuer und du weißt ganz genau, beide wären in der Lage, dieses Feuer, weiß nicht, wegzuschubsen oder Wind zu machen oder irgendwas oder einfach drüber zu springen.
Einfach ein bisschen Sand drauf zu leeren.
Egal was, also jeder hätte hunderte von Möglichkeiten Und dann ist aber Feuer und deshalb, ja, dann ist das jetzt so. Dann können wir nicht, also dann ist jetzt Schluss und dann müssen wir irgendwann später nochmal zusammentreffen. Und
ich kann dir sagen, später treffen sie aufeinander und da erinnern sie sich, was sie alles können. Das ist noch langweiliger.
Okay. Ja, genau. Also die Befürchtung habe ich auch.
Ärgerlicher.
Ja. Und das sind auch so Sachen wie, wir wissen alle, dass Obi-Wan diesen Mindtrick kann, ja, das vierte Film, erste Dings, es sind nicht die Droiden, die sie suchen. Einfach einmal mit dem Finger so von rechts nach links und so ein gewöhnlicher Stormtrooper macht, was er will. Und das kann dieser Obi-Wan, es ist derselbe Typ.
Ja, aber es wird ja damit begründet, dass er sich bedeckt halten will. Also er hat es jetzt jahrelang nicht angewandt, um nicht aufzufallen, um nicht von den Inquisitoren entdeckt werden. Und so.
Wie die in diesem LKW sitzen.
Genau, diese LKW-Szene, genau die meine ich.
Da verquatscht er sich auch noch. Das kann doch nicht wahr sein, oder?
Das war schon ein Lurch.
Er müsste einfach nur mit der Macht einfach mal so, weiß ich nicht, den rechtesten Typen von denen nehmen und den so nach links ziehen. Dann fliegen die alle drei vom Laster und dann war's das. Und dann sagt er zu dem komischen Fahrerschwein, dass es ist nichts passiert, fahr weiter und dann fährt er weiter. Also
ja, genau. Oder zu denen allen sagen, es ist alles gut.
Und das erinnert mich an was ich in einem anderen Podcast gehört habe, wo sich jemand, also aus, und zwar den Tie and That Guy Podcast von Wes Chatham und Ty Frank, da gab's eine Episode, wo sie auch mal, also die reden viel über Filmkämpfe. Und ein Thema, was Wes Chatham immer wichtig ist, ist Fight Consistency innerhalb der Welt, die da gezeigt wird. Und da hatte er sich auch mal irgendwann beklagt und als er das so erzählt hat, nicht diesen Podcast gehört, habe ich ein bisschen drüber nachgedacht und muss sagen, ja, eigentlich hat er da total recht. Und das ist so ein bisschen dem Ausdruck verleihen, was ich schon immer irgendwie gespürt habe, aber nie so richtig in Worte fassen konnte, wie er das da gemacht hat. So ein Jedi ist einfach in dieser Welt eigentlich doch vollkommen übermächtig. Der ist doch nicht aufzuhalten, außer durch Vader und oder Darth Maul oder sowas.
Ja.
Durch Sith allerdings.
Durch andere mit der Macht.
Andere mit der Macht, genau. Und trotzdem erzählt uns Star Wars, jetzt nicht unbedingt auf diese Serie hier bezogen, aber auch auf diese Serie und auch auf die ganzen Filme, ständig irgendwie Geschichten, wo spannende Begegnungen, spannende Kämpfe mit irgendwelchen Fußtruppen, mit irgendwelchen Stormtroopern und irgendwas und es wirft ihnen immer Droidikas und keine Ahnung, nimm jeden beliebigen Film, sie werfen den Jedis immer irgendwas in den Weg und das wird immer so inszeniert, als ob uns das jetzt wahnsinnig mitreißen und spannend machen soll, aber es ist nicht konsistent. Ein Jedi könnte einfach mit zwei Fingerwinken durch diese Welt laufen und alles aus dem Weg schubsen, was er möchte. Und jedem erzählen, dass er jetzt diesen Kampf bitte abbrechen möchte und dann macht er das.
So wie Vader halt das ja auch macht, teilweise.
Richtig, so, genau.
Der räumt ja einfach auf.
Ja, genau. Und das ist nicht in der Welt, die uns da gezeigt wird, ist es nicht consistent. Und dann gibt's aber wieder andere Szenen, wo uns wieder gezeigt wird, dass die Jedi das können. Also es ist ja nicht so, dass sie uns nicht sagen, dass sie das können, dann würden wir ja sagen, okay, dann müssen die halt so kämpfen. Aber es gibt dann wieder, wenn sie dann auf einen anderen Sith treffen, dann genau, haben sie plötzlich Fähigkeiten, die sie die Hälfte des Films nicht eingesetzt haben. Ja,
nur wenn es wirklich nötig ist, dann
setzen sie das ein. Genau. Und diese Abwesenheit von Fight Consistency und das, wie gesagt, in diesem Tie and Guy Podcast habe ich zum ersten Mal verbalisiert gehört und habe gedacht so, das ist es. Das ist das, was ich nicht greifen konnte. Das ist genau das, was ich eigentlich irgendwie schon immer so ein bisschen gespürt habe darunter. Das war jetzt hier wieder sehr, sehr stark zu sehen und der Film findet dann, oder die Serie findet dann so, ja, das mit dem Feuer und ja, dann hat er keine Lust und dann irgendwie, also er könnte all das immer mit der Macht ganz, ganz einfach lösen, aber er darf dann immer nicht, weil sonst wäre es ja zu schnell beim Showdown.
Sonst wäre es ja noch weniger Story.
Und das kann man halt vermutlich auch, also ich würde dich vermuten, das kann man vermutlich auch irgendwie schlauer inszenieren oder irgendwie anders machen oder oder ihn das dann halt in so Szenen wie auf dem LKW dann einfach mal anwenden lassen, damit wir auch mal als Zuschauer denken, geil, so jetzt hat er das mal gemacht so. Und dann kann es ja wieder andere Momente geben in dieser großen Stadt, wo er nicht auffallen darf, wo es, dann hat es ja einen Grund, warum er es nicht macht.
Ja, aber wenn er das merken oder sonst irgendwas, das wird ja
genau. Reichen. Aber wenn er dann wieder in irgendeinem engen Gang irgendwo in irgendeinem Unterschlupf drin ist, wo irgendwie 5 Gegner sind und alle, die da um ihn rum sind, sind sowieso alle Gegner und müssen innerhalb der nächsten 5 Minuten das Zeitliche segnen, da ist es doch völlig egal, ob er 2 davon mit der Macht ummacht. Auch dieser Kampf da oben auf den Dächern, wo da rumgeschossen wird in dieser Stadt, schießt da die ganze Zeit, trifft gar nichts, ist auch also genauso doof wie die anderen Typen auf den anderen Dächern. Sehr anstrengend.
Und da hatten sie ihn auch schon gesehen.
Genau. Also
da hätte er ja auch mal irgendwie jemanden gegen dieses Baumhaus werfen können oder so.
Ja, genau. Stefan, du hast doch gar nicht, wie findest du diese Serie? Oder hast du sie gar nicht geschaut?
Doch, nein, doch. Also, das schaue ich war auch underwhelmed, weil eben, wie ich am Anfang schon gesagt habe, es ist klar, worauf es hinausläuft. Es ist klar, was am Schluss das, also wer überleben muss und bei wem es egal ist, weil sie rausgeschrieben wurde, oder also 1977 noch nicht da waren sozusagen. Da hat noch niemand, gut, als das geschrieben wurde, hat, glaube ich, sich keiner gedacht, dass was es da für Vorgeschichten hätte geben können und so weiter.
Ja, und dass das mal 50 Jahre später noch von Belang sein sollte.
45, mach mich nicht älter.
Ich habe grob geschätzt.
Also ich war auch so ein bisschen ernüchternd wieder, nachdem ich das fertig hatte. Es war nicht so schlimm wie bei dem ersten Mandalorian, da habe ich mich ja echt wirklich geärgert. Es war schön, wieder Obi-Wan zu sehen. Es war schön, die Charaktere zu sehen. Es zog sich aber trotzdem irgendwie ein bisschen. Es ging nicht richtig voran. Wie was du sagst, lieber eine Stunde Film, nicht eine Stunde, ein Film mit 2 Stunden von mir aus. Und ja, dann richtig, richtig Story, dass richtig was passiert, dass richtig Druck da ist, dass Sachen passieren, dass da, ja, es auch gefährlich ist. Und von mir, bitte, warum schreiben sie nicht einfach neue Charaktere rein, die sie dann am Schluss wieder hops nehmen? Oder irgendwo in die Wüste schicken? Oder und warum muss immer alles auf Tatooine spielen? Ich hasse diesen Planeten so sehr.
Ja, das habe ich auch gedacht. Boah. Das ist so langweilig, dieser Planet.
Der Planet warum ist immer so Tatooine? Doof. Immer Tatooine. Die letzten alles dauernd spielt auf Tatooine. Es gibt so viele geile Planeten, die euch ausgedacht habt. Fahrt doch in die Eiswüste nach Hoth oder fahrt sonst irgendwo hin.
Immer Tatooine, ja. Ja, aber das ist das Problem, dass halt das so die nostalgische Erinnerung ist. Wenn man da zurückdenkt,
aber ich hab's,
denkt man an Tatooine.
Ich hab's doch nostalgisch geguckt.
Ja.
Und mich nervt Tatooine. Also alles, also ich fand Alderaan, doch von Leia, der Planet, das war viel spannender. Vor allen Dingen, weil du weißt so, okay, der wird noch, weiß ich nicht, 20 Jahre ab dem Punkt und dann wird er zerstört. Und die Dramatik irgendwie und wie schön der Planet dargestellt wird, da wäre ich viel lieber noch ein bisschen rumgelaufen, diese lustigen Hochhäuser mal gesehen, wie die funktionieren, warum man solche Häuser da reinbaut.
Und ja, oder halt Coruscant, ne? Ich meine, in Coruscant sind wir in den ersten Filmen ganz oft gewesen, aber wir sind da zum Beispiel noch nie auf dem Boden gewesen, immer nur in den Hochhäusern, ganz oben auf den Plateaus drauf. Was ist denn da unten? Ja. Also
es gibt so viel, Wolkenplanet, was man sehen will. Sonst irgendwas. Also es gibt ja wirklich coole Planeten, wo man hin zurückkehren könnte. Auch cool, dass sie auf diesen Vulkanplaneten von Vader nochmal gehen und da so ein bisschen was zeigen, zumindest seine Basis und seinen Hof oder Schloss.
Komischen Schreibtisch in diesem Raum mit dem Schlitzfenster. Wo dann da alleine so rumsitzt und FaceTime-Telefonate mit Holo-Figuren führt.
Ja, aber also fand ich aufregender als nochmal Tatooine, nochmal diese 2 Häuser, diese 2 2 Sonden, Sonnen, oh.
Sonnen und Sonden, immer Sonden auch ganz viel.
Oh ja, Sonnen. War das der Vader-Planet, war das der so schlecht beleuchtet war? Also
du auf deinem Handy ist ja immer alles schlecht beleuchtet. Du
musst
mal in die Einstellung und die Helligkeit
hochdrehen. Ich bin auf dem Fernseher. Ich bin auf den Fernseher gewechselt. Ich habe es aber dummerweise dann am Tag geschaut. Das war unmöglich. Es war reines Hörspiel. Man konnte nichts sehen, nichts, gar nichts. Also manchmal konnte man so sehen, dass also als der Kampf noch war, ging's noch, weil da ist halt da sieht man die Lichtschwerter. Mehr sieht man aber nicht. Ja, also es ist halt wirklich das Einzige. Und wenn die aber nicht kämpfen und sich dann unterhalten über, keine Ahnung, alles Mögliche, war es halt ein Hörspiel. Man sah gar nichts. Null. Also ja, kann sein, dass man es nachts schauen muss, aber das kann es doch nicht sein, oder?
Also doch immer alles nachts schauen. Ganz wichtig.
Oh, das hasse ich. Man könnte jetzt nie ein bisschen beleuchten, wenigstens.
Ja, ja.
Ich meine, klar, ich weiß, warum sie es tun, damit es mit den Lichtschwertern geiler aussieht. Ist schon klar.
Ja, in diesem schwarzen Raum Lichtschwert, das sieht schon geiler aus.
In diesem Raum, wo er den Stromausfall gemacht hat, und da war nur so ein rotes Licht. Und sie war da in der Mitte festgemacht, dann stehen diese Typis da außen rum, diese zwei Stormtrooper, und dann geht das Lichtschwert an. Das sah so gut aus.
Das sah sehr cool aus, ja, ja. Und es wäre halt schon ein bisschen langweilig, so Stromausfall und, weiß ich nicht, Fenster sind noch offen. Man sieht ihn hinten rumlaufen. Das ist irgendwie, also ich weiß nicht, ob das so gut ist, Christoph.
Fände ich super.
Huch, wir sehen ihn ja gar nicht. Läuft er wohl hinter uns rum? Nein, das glaube ich nicht. Das Versteckenspiel wie mit meinen Kindern. Wo ist denn der Papa? Ich verstecke mich jetzt in der Küche. Okay, Papa. Du bist gar nicht in der Küche. Nee, bin ich nicht. Ich bin im Bad, hier drüben. Ja.
Ach ja.
Meine ruft immer schon direkt beim Loslaufen vom Suchen. Piep ein Mäuschen, piep einmal. Und ich denke mir immer, such doch
erst mal. Mann.
Ist noch viel zu früh, ich piep jetzt noch nicht.
Ja. Oder wenn sie sich versteckt, sagt sie immer, ich verstecke mich jetzt auf der Couch. Du zählst. Okay, aber das irgendwie...
Das hat sie bei uns mittlerweile kapiert, aber sie macht immer meine Verstecke nach. Also ich mache eins und ja, dann
die so gut dran. Waren.
Und dann, ja, die sind gut, aber wenn sie dann direkt nachahmt, dann finde ich sie halt auch sofort, weil ich das Muster halt mittlerweile durchschaut habe. Ja, naja.
Ja, wo hätte sich Obi-Wan verstecken sollen?
Also nicht auf Tatooine.
Ja gut, aber er musste dahin, weil...
Ja klar, weil er halt Luke überwachen muss und so.
Ja, aber wie du schon sagtest, Stefan, wir haben so viele geile Sachen gesehen in Star Wars in über die Jahre. Zum Beispiel in der letzten, in der Boba Fett-Serie, wenn die Boba Fett-Serie dann plötzlich zu Mandalorian Season 2,5 wird, da ist er doch auf diesem komischen Ring. Kannst du dich erinnern? Mhm. Das Ding ist doch einfach auch eine wahnsinnig geile Location. Sowohl optisch als auch so von der Physik her, was man damit machen könnte, wenn man das Ding mal ein bisschen mehr zeigt und mehr exploriert, was da los ist. Also es gibt, genau wie du sagst, also Tatooine, klar, das ist so ein warmes Gefühl im Bauch irgendwie, weil ich weiß halt, ich kenne da mehrere Städte, ich weiß, wie die heißen, ich weiß, wo der Zug hinfährt und irgendwie man erkennt alles wieder. Aber das macht man dann vielleicht mal so in der ersten Folge und dann geht man auch, damit es woanders und damit es weitergeht. Und hier braucht es, glaube ich, bis zur dritten oder so, bis wir dann mal den Planeten verlassen.
So boring.
Von 6. Und du sagtest vorhin, ein Film so 2 Stunden. So wahnsinnig viel mehr als 2 Stunden ist es nicht. Ich glaube, es sind ungefähr 3.
Ist mir auch aufgefallen, ja.
Weil es sind irgendwie so 40-Minuten-Folgen. Aber wenn man dann mal so guckt und das Handy anschaltest und er sagt dann, es sind jetzt irgendwie 41 Minuten, 9 Sekunden oder so. Und dann drückst du Skip Recap, Skip Intro, Skip irgendwas. Und dann am Schluss sind noch 5,5 Minuten Abspann.
Ja,
viel mehr als 30 Minuten bleibt netto Laufzeit nicht übrig.
Und das sind 3 Stunden, ja.
Genau, dann sind es 3 Stunden und das ist halt so, ja, wenn man ein bisschen mehr dann Pace reinbringt, dann ist man bei einem 2-Stunden-Film, absolut. Oder 2 Stunden 20 meinetwegen.
Ja, und 2 Stunden 20 ist da was Film, den würden wir alle gerne gucken.
Genau, aber wahrscheinlich, ich weiß nicht, wäre das dann teurer? Also klar, wenn du einen Star Wars Film, Kinofilm machst, dann nimmst du budgetmäßig wahrscheinlich mehr Geld in die Hand und auch PR-Maschineriemäßig.
Naja, dieser Han Solo-Film, ja, das war ja ein Film.
Ja.
Hat er sich irgendwie schlechter verkauft oder war der teurer oder? Ja, okay, dann ist das der Grund.
Ja, das stimmt schon, der hat sich schlechter verkauft, aber Rogue One zum Beispiel, ich weiß nicht, wie, da weiß ich jetzt die Box-Office nicht, aber
ich mochte die ja beide gerne. Ich fand es ja sehr schön, in dieser Welt zu sein und ach ja, super.
Beim Rewatch mochte ich Solo auch mehr als beim ersten Mal. Aber Rogue One fand ich sowohl beim ersten als auch beim zweiten Mal toll. Also, naja. Okay, also.
Trotzdem schauen, kann man gut gucken.
Ja.
Und hier, da geht der Christoph dreimal aufs Klo, dann schafft ihr das auch in 6 Malen. hat man das durch.
Ich habe ja diese Kylo Ren Filme noch nicht gesehen, das muss ich mal noch machen.
Welche?
Diese, die wo Kylo...
7, 8, 9?
Ja, wenn das die sind.
Ja, das sind die.
Sag mal Bescheid, wenn du anfängst, die zu gucken, dann gucke ich die nochmal mit.
Ja, okay.
Ja. Du hast noch einen weiteren Film geguckt, oder?
Hab ich das?
Einer von euch, Afterlife.
Das oh,
könnte
eine Serie.
Könnte eine Serie sein, es könnte ein Porno sein. Kann alles Mögliche sein.
Bob, hast du das auch gesehen, oder was?
Nee, ich habe immer nur die Trailer geguckt und es war mir so schwermütig, dass ich mich nie durchringen konnte, es anzufangen.
Du musst das schauen, um das Fazit schon vorwegzunehmen. Mhm. Jeder sollte das schauen. Es ist fucking fantastisch.
Aber warum sagst du es erst jetzt und nicht vorher, dass wir das mit hätten gucken können?
Ich glaube, ich habe das zwischendrin mal gesagt, aber ich habe es ignoriert.
Echt?
Ja, ja. Aber es macht nichts. Ich rede auch nochmal mit euch drüber, wenn ihr es geschaut habt. Also es ist eine Serie von und mit Ricky Gervais. Und die Story ist die, er lebt in einer Kleinstadt, arbeitet bei einer, als Journalist bei einer ansässigen Zeitung, so eine kostenlose Zeitung, und hat seine Frau gerade durch Krebs verloren und trauert. Und
haben wir da hier schon mal drüber gesprochen?
Ich weiß nicht, habt ihr da schon mal drüber gesprochen?
Irgendwie kenne ich das.
Also du hast das, glaube ich, hier schon mal.
Ich glaube, ich habe es einfach nur empfohlen und
ja, sowas, hab
aber
genau.
Gesagt, ich habe es noch nicht fertig geschaut. Da hatte ich die erste Staffel geschaut, ich habe aber noch nicht richtig darüber gesprochen, wirklich. Vielleicht habe ich es euch auch nur gesagt und nicht on air, das könnte auch sein. Ich habe dann nach der ersten Staffel gemerkt, dass es wirklich fantastisch ist und habe deswegen meine Frau gefragt, ob sie es mit mir nochmal schaut und habe dann eben gleich die erste Staffel nochmal geschaut und jetzt dann auch direkt im Anschluss die zweite und die dritte. Also wir haben es halt jetzt durchgebinged die letzten 2 Wochen oder so oder 3 Wochen. Sind kurze Staffeln, ich weiß nicht, gefühlt 6 Folgen pro Staffel, immer eine halbe Stunde oder so. Also es schaut sich sehr schnell weg. Auf jeden Fall auf Englisch schauen muss man es. Es ist weil es ist sehr britisch und nicht übersetzbar zum Großteil. Wunderbare Schimpfworte auf Englisch. Ist einfach schön. Zum Inhalt, auf den ersten Blick natürlich echt schwere Kost, wo ich auch dachte so, boah, ist schon außerhalb meiner Wohlfühlzone. Aber es ist unheimlich gut verarbeitet. Also es ist, Ricky Gervais ist einfach sehr auf den Punkt und sehr, der weiß einfach, wie man Dramaturgie einsetzt und wie man Witze erzählt im Endeffekt, gell? Das ist, und eben nicht nur
moderiert.
Ja, genau, eben nicht nur Witze erzählt, sondern eben wie man zu einem Punkt kommt und wie man zu bei etwas ankommt, ne? Und es ist unheimlich berührend und auch sehr witzig. Also ich habe wirklich viel geweint, aber meistens muss ich, oder so gut wie immer, eher so vor Glück geweint. Also es ist immer so positiv berührend, obwohl es halt ein schweres Thema ist. Also man weint nicht, weil er seine Frau, also er ist auch am Anfang suizidal oder ja, also hat suizidale Tendenzen und wie er sich von denen befreit eben, ne? Darum geht es eigentlich hauptsächlich. Und wie er dann eben mit anderen Leuten interagiert und eben merkt, dass eben nicht nur sein Trauerthema ist, sondern eben auch sein Verhalten oder seine Interaktion mit anderen Menschen, ja, dass es auch noch einen Wert hat. Und das ist einfach unheimlich wertschätzend, unheimlich schön gemacht. Man merkt zum Teil sehr seine Agenda durch, das schon, ja. Also wenn man seine Stand-up-Comedy kennt, merkt man schon die Themen, die platziert er, weil er es halt geschrieben hat. Also es kommen, ja, Thema, er will keine Kinder haben oder er wollte nie Kinder haben. Thema Esoterik, Wunderglaube, Gottesglaube, keine Ahnung, noch einiges andere. Also die Versatzstücke aus seinen Stand-Ups, die findet man hier drin auch. Die sind sehr gut eingewoben, aber man erkennt sie natürlich. Man weiß sofort, ah, jetzt ist es wieder Ricky Gervais, der spricht.
Es ist ja sehr komplett, ja. Ricky Gervais. Ich meine, er hat es geschrieben, er hat Regie genau. geführt, er hat es produziert und er spielt die Hauptrolle. Das ist ein Autorenwerk im truest sense of the word.
Ist total Autorenwerk. Man hat immer so ein bisschen so das Gefühl, ich muss dann zum Teil auch ein bisschen recherchieren, so, wie echt ist das denn? Kommt irgendwie, ich glaube, es ist bis dahin, dass seine Frau tatsächlich hat, glaube ich, der Zweitname seiner Frau ist, glaube ich, auch Lisa, wenn mich nicht alles täuscht. Oder also so wirklich, es ist ziemlich eins zu eins. Seine Frau ist nicht an Krebs gestorben, soweit ich weiß. Aber es ist, ja, er schreibt halt schon über sich selbst und eine halb fiktive Geschichte um sein Leben herum. Mit einer Figur, die er ist, aber er ist halt nicht super erfolgreich geworden, sondern er ist in der Kleinstadt geblieben. Ja, aber es ist wirklich fantastisch. Es ist unheimlich empfehlenswert. Schaut euch das an, auf jeden Fall. Und es ist nicht schlimm, also Thema Krebs und so ist durchaus ein Thema, womit ich mich nicht direkt befassen will. Also das ist schon eigentlich ein rotes Tuch für mich. Und trotzdem war es für mich gut zu schauen. Also es war ist nicht schlimm und es ist sehr schön und wertschätzend. Also, auf jeden Fall schauen.
Okay, ich habe, ja, also alles, was du sagst, bestärkt mich irgendwie, aber ich habe jetzt gerade den IMDb-Artikel aufgemacht und man sieht diese ockerbraunen Räume mit den ockerbraunen Sesseln und den ockerbraunen Figuren und ja, es macht schon wieder so diese Schwere auf dem ersten Bild und ich denke mir so,
es ist überhaupt nicht schwer, es ist ganz leichtfüßig, es ist wunderbar.
Okay.
Also, ich glaube, du schaust mit deiner Frau auch nur Deutsch, oder? Oder schaut sie auch manchmal
Englisch? Ja, nee, sie schaut nur Deutsch. Nee.
Also dann, das ist schade, weil also ich konnte, meine Frau ist ja auch so, die will eigentlich auch nur Deutsch schauen. Und hier konnte ich sie überzeugen, es Englisch zu schauen. Und das muss man auch Englisch schauen. Also weil grundsätzlich musst du das, oder könntest du es gut mit deiner Frau schauen, aber das musst du auf jeden Fall Englisch schauen, weil das macht so viel mehr Spaß. Ja, aber schaut euch das mal an.
Dass ich dich das sagen höre, wo wir das doch sonst immer predigen.
Ja, ist halt nicht amerikanisch, ja. Gell?
Ja, genau, stimmt, ja.
Ja. Ja, ja, unbedingt. Gut, unbedingt. Okay. Also, ja, eine meiner Lieblingsserien. Es ist fantastisch.
Okay, krass. Ich weiß nicht, ob ich mir das Thema im Moment mal gucken.
Ja, vielleicht gucke ich mal. Ja, ich weiß. Ja, mach mal.
Ich bin ja kein großer Ricky Gervais-Fan irgendwie. Ich habe irgendwie dreimal Sachen von ihm geguckt, die ich nicht lustig fand und seitdem habe ich ihn da abgespeichert und verstehe den ganzen Hype nicht. Und
das ist halt nicht lustig, ja. Stefan. Das ist halt
nee, mein Leben ist zu lustig, deswegen gucke ich auch keinen Comedy.
So, ist die neue
jeden Dienstag, wenn ich mit euch unterwegs bin.
Ah ja.
Okay. Alright, was haben wir noch?
Ja.
Der Christoph hat noch eine Studio-Produktion geschaut.
Ponyo. Ghibli.
Ich wusste nicht, ob es Ghibli war oder irgendein anderes Studio, deswegen habe ich das ein bisschen weggenuschelt.
Oder Gimli.
Aber ich habe, glaube ich, Gimli gesagt. Studio Gimlet.
Gimlet. Die sind ja von Spotify gekauft worden, jetzt die Bösen.
Stimmt. Da habe ich echt wenig Lust zu.
Hä, wer ist von Spotify gekauft?
Gimlet, das ist Gimlet. So eine amerikanische.
Ach so, ja, jetzt bin ich. Ja. Habt ihr mir schon mal erklärt. Ghibli ist auch irgendwie, ist jetzt Disney oder so, oder wird produziert oder präsentiert von Disney, ist auch irgendwie, ja, also auch von den großen Bösen irgendwie.
Den großen bösen Maus.
Ja. Ja, Ponyo ist, wie gesagt, eine Studio Ghibli Produktion, allerdings eine neuere, also so von vor 15 Jahren etwa, ich weiß nicht genau, 2008 oder sowas. Ist 2008 15 Jahre her? Keine Ahnung. Ist sowas in dem Dreh.
Nicht ganz, aber fast.
Ja. Ist auch wieder so eine, wie nennt man das? Anime? Nicht, dass ich jetzt das falsche Wort benutze. Anime-Film, oder?
Du, genau aus dem Grund sage ich jetzt gar nichts.
Ich schweige auch genüsslich und schenke Limettengeist nach.
Genau, es ist zum Teil gezeichnet, oder es ist gezeichnet, glaube ich. Also es ist nicht, ist kein Animationsfilm. Es sieht gut aus. Die Story ist endlich mal wieder ein Kinderfilm, weil ich hatte ja, meine Kinder fanden ja diese Ghibli-Filme, die mir der Daniel empfohlen hat, Totoro und Kikis kleiner Lieferservice, fanden die ganz toll. Und jetzt habe ich geguckt, so was gibt's denn da noch so, und habe festgestellt, die meisten sind sehr erwachsen und sehr düster, so mit Verarbeitung von Hiroshima und sowas, wo ich mir dachte, so, oh, das brauche ich meinen Kindern nicht mitkommen. Und meine Schwester hat mir diesen hier empfohlen, Ponyo, habe ich auch schon gesagt, wie er heißt, Ponyo, das große Abenteuer am Meer oder im Meer, ich weiß es gar nicht. Ich glaube am Meer.
Am Meer.
Ist ein Kinderfilm mit einer kinderkompatiblen Geschichte. Handelt von einer Goldfischprinzessin, also im Endeffekt eine Meerjungfrau, wenn man so will, im weitesten Sinne, die von einem kleinen Jungen gefunden oder gefangen oder wie auch immer angenommen wird, einem Fünfjährigen, und sie wird dann auch so zu einem Mädchen. Also da ist irgendwie Magie mit im Spiel, dann ist ein Tsunami und ihre Schwestern und ihr Vater, der irgendwie shady ist, ihre Mutter, die die große Göttin der See ist und so weiter und so weiter. Ja, dann ist es halt so eine Abenteuergeschichte mit der Frage, ob sie sich entscheiden soll, für immer Mensch zu sein und das Meer hinter sich zu lassen oder ins Meer zurückzukehren. Also im Endeffekt die Ariel-Geschichte. Ne? Ja, zu der Geschichte frage ich mich, wie gut ist die überhaupt gealtert? Also wie sehr gehört die überhaupt in unsere Zeit? Also ich finde die fragwürdig. Dieses, also es ist eine seltsame Aussage, so ich muss mich entscheiden für entweder ich bin noch ein Fisch oder ich bin jetzt ein Mensch. Also das ist irgendwie unmodern, aber ja, komisch. Dann die Bilder sehen gut aus, ja, aber es ist unfassbar kitschig. Es ist so kitschig, dass es schmerzhaft ist. Also sowohl die Bilder als auch die Musik, es ist der reine Kitsch. Also richtig, richtig schlimm. Man kann es kaum ertragen. Und der Film war zu Ende und Theresa und ich haben es angeschaut und sie hat so gesagt, ja, und, was meinst du? Und wir waren uns halt einig, das ist einfach, es war schwer zu ertragen, es war schwer zu sehen, es war peinlich, wie kitschig es ist. Und das ist ja das, was die anderen beiden Ghibli-Filme, die ich gesehen habe, nicht waren. Also die waren auch schön und anrührend und nett auch, aber nicht so kitschig. Also ich fand das ganz schlimm.
Ich habe gerade über den Wikipedia-Artikel drüber gelesen, da steht dann, laut einigen Kritikern läutet der Film das Ende der erfolgreichen Ghibli-Filme ein.
Okay, ja, ich verstehe. Eine Sache noch, was ich bemerkenswert fand, die Welt wird dann, oder diese Küstenlandschaft, wo die leben, wird dann überschwemmt und die fahren dann mit so einem Modellboot im Endeffekt, mit so einem Spielzeugboot durch die Gegend, die beiden Kinder. Und unter ihnen sieht man eben im Flachwasser die Tiere, die Meerestiere, und das sind halt alles devonische Tiere. Also das sind halt so Panzerfische und Trilobiten und anderes Getier, was ich so aus meinem Studium kenne, wo ich dann auch gleich dachte, was ist denn das? Warum? Das ist doch irgendwie Erdaltertum, was ihr mir hier zeigt, was die Trilobiten, das ist doch ja schon sehr, sehr lange ausgestorben, irgendwie so 300 Millionen Jahre ausgestorben. Und es war aber nicht Zufall, sondern es wird dann tatsächlich auch betont. Sie sagen dann sogar so, ja, das sind devonische Tiere, und sie benennen sie zum Teil sogar, ja, also sagen auch die Gattungsbegriffe, also die fünfjährigen Kinder sagen dann, ja, hier ist der so und so, so und so. Zum Teil auch falsche Bezeichnungen übrigens. aber wo ich mir auch frage, was soll das? So, wer soll hier unterrichtet werden? Das, mit all diesen Tieren und so kann nur ein Geologe was anfangen oder ein Paläontologe was anfangen. Für alle anderen sind das völlig böhmische Dörfer. So, ja, sind halt irgendwelche Meerestiere und sie nennen sie mit irgendwie einen komischen Gattungsbegriffen, die uns nichts sagen. Wo ich mir auch dachte, so, was soll denn das? Also, ja, es ist irgendwie fantasievoll abgedreht. Aber das ist doch, wer ist denn da die Zielgruppe? Also, bin ich es? Dann sollen sie bitte die richtigen Gattungsbegriffe verwenden und nicht dann so halbrichtige. Oder sind es Kinder? Dann ist es Quatsch. Also, ich habe es nicht verstanden, was das sollte.
Naja, vielleicht ist es so, wenn du mit den Dinos, wenn du alle Dinos gelernt hast, kannst du jetzt hier diese, ich habe schon wieder vergessen, wie sie heißen, Krustentiere lernen.
Ja, aber guck mal, so ein Trilobit, ja, das ist für einen Laien, der kann das wahrscheinlich nicht von einem Pfeilschwanzkrebs unterscheiden oder von einem, wie heißen die auf der Terrasse unter den Blumentöpfen sind?
Was? Auf der Terrasse?
Die aussehen wie Trilobiten, fehlt das Wort.
Kellerassel.
Diese grauen Kellerasseln, genau.
Ah, Kellerassel.
Ja? Der sieht im Endeffekt aus wie ein Kellerassel unter Wasser und einen Meter groß. Ja, so sieht ein Trilobit aus.
Okay.
Das sah ein Trilobit aus. Und das fällt doch einem Laien nicht auf, dass das ein Tier aus der Urzeit, aus dem Erdaltertum ist. Der denkt doch, ja, okay, das wird halt irgendwas aus der Tiefsee sein, was ich nicht kenne. Also, das kann doch ein Laie überhaupt nicht zuordnen, dass da dann ein 250 Millionen Jahre Zeitsprung drin ist. Also außer es wird ihm erzählt und es wird ihm dann ja erzählt. Auch auf eine Weise, wo ich gar nicht weiß, ob die Leute verstehen doch auch das Thema dävonisch, das Wort dävonisch, das versteht doch ein Laie auch nicht, was das bedeutet, oder? Versteht ihr das?
Ich nicht.
Nö.
Ja.
Nö.
Genau. Selbst ihr versteht es nicht, ja? Und dann versteht es doch ein Kind oder irgendein Laie, der nicht besten Freund der Geologe ist, versteht es doch auch nicht, oder? Also.
Ich nein.
Habe ich nicht verstanden, was das sollte. Aber ja, war halt so ein Versuch. Und wie du sagst, Bob, läutet vielleicht das Ende der guten Ghibli-Filme ein. Ich weiß es nicht.
Das, ja, und dann dieser Wikipedia Kitsch. Gesagt.
Ja. Nee, also hat mich überhaupt nicht überzeugt. Ponyo. Mal gucken.
Hatten vielleicht, das deine Kinder jetzt mitgeguckt, oder?
Die haben es mitgeguckt und die fanden es ganz okay. Also, ja.
Okay.
Also richtig begeistert waren sie nicht. Weil es halt auch nicht so lustig war und ja, und halt Kitsch.
Okay. Ja.
Vielleicht muss ich doch mal an diese düsteren Ghibli-Filme gehen. Aber die muss ich halt alleine gucken. Ne? Naja. Mal gucken.
Nächste Woche bespricht Christoph dann hier in der Sendung 14 von diesen Filmen.
Nee, in 3 Wochen erst.
Das stimmt, du bist ja gar nicht da.
Ja.
Ja.
Bis am Anfang, als du so erzählt hast, dachte ich zuerst an diesen Luca-Film.
Ja.
Kommt aus dem Wasser und verwandelt sich, will ein Mensch sein und ist dann wieder zurück.
Der ist wirklich modern. Ja? Und der hat ja genau diesen Clou nicht, dass er sagt, ich muss mich entscheiden. Sondern nein, ich kann beides sein. Das ist modern. Aber Ghibli habe ich jetzt nicht. Ja, aber du hast recht, die Analogie ist natürlich da, vollkommen.
Okay, aber Stefan, du wolltest gerade irgendwohin übermoderieren und ich bin dir ins Wort gefallen.
Ja.
Wir fallen uns doch immer ins Wort.
ich weiß aber nicht, wie ich elegant zu Bob Spült jetzt kommen wollte.
Was?
Ja, Bob spült ab. Was sind's?
Bob spült ab, ja.
Ja, der kleine Bob.
Das neue große Thema. Nein, es geht um eine Mini-Spülmaschine. Die in besagter Ferienwohnung.
Sneakpot, der Podcast für Spülmaschinen.
genau. In der Ferienwohnung hast du halt irgendwie, wenn du da übers Wochenende bist, sammelt sich ja selbst, wenn wir waren jetzt zu 6 da, sammelt sich ja nicht so viel Geschirr ab, dass sich eine große Spülmaschine lohnen würde, insbesondere wenn du die nur alle paar Wochen mal oder alle paar Monate, alle paar Wochen sind die schon da. da lohnt sich das ja nicht richtig. Und deswegen hat mein Cousin irgendwo diese kleine Bob-Spülmaschine entdeckt, die halt lustigerweise eben Bob heißt. Und die ist halt...
Ich prangere das an.
ich fand es sehr lustig. Und ja, die ist, weiß nicht, 50 Zentimeter hoch und 30 mal 30er Grundfläche oder so, vielleicht noch größer noch. Das Coole ist halt, du brauchst nur Strom, du schüttest oben irgendwie...
Also, warte mal, so von der Größe, also so wie so ein etwas vollkommen überdimensionierter Kaffee-Vollautomat, oder?
Ja, genau. Ja, sowas.
Okay.
Noch eine Ecke höher, als würdest du noch einen Toaster auf den Kaffee-Vollautomaten stellen.
Okay.
Aber es hat ein Fenster, dass du beim Spülen zugucken kannst.
Das ist echt geil.
Das ist super.
Und es leuchtet innen.
Ja, es ist Licht da, dass du auch sehen kannst, was da drin passiert. Und ja, du brauchst halt wirklich nur Strom und gießt vorm Spülen irgendwie 3 Liter oder bis zu 3 Liter Wasser rein. Musst halt dann irgendwie den Abflussschlauch irgendwo hinlegen, dass der...
auf dem Boden.
Nein. Aber du könntest halt auch, wenn du ohne Geschirrspülmittel spülst, kannst halt einfach in die Wiese laufen lassen. Also weiß nicht, wenn du ein paar Frühstücks...
dann nur wirklich ohne Geschirrspülmittel, weil sonst...
Ja klar, aber weiß ich nicht, wenn du irgendwie ein paar Frühstücksteller, wo vielleicht ein bisschen Marmelade drauf klebt oder so. Ja, mein Gott. Also das könnte man theoretisch sogar beim Camping benutzen.
Ah, verstehe.
Also wenn
ist ein bisschen groß für die Packtasche am Fahrrad, aber ja...
Ja, weil so wie wir campen gehen, das ist ja eher, dann bauen wir eine Geschirrspülmaschine mit.
Ist auf jeden Fall was für meinen nächsten Wohnmobilurlaub, muss ich über diesen etwas überdimensionierten Kasten nochmal zweimal nachdenken.
Ja, also es ist total cool.
Wie viel Strom zieht das?
Weiß ich nicht.
Kann ich finde das mal gerade raus, erzähl mal weiter.
Ja, ja und also wir haben dann halt quasi nach dem Frühstück irgendwie unsere Teller da alle reingeräumt und noch... Kaffeetassen und alles, was du da so drumherum brauchst und dann ist es halt auch schon voll. Dann schaltest du es an, eine Viertelstunde später kommt das alles sauber raus, du trocknest gerade noch ab oder die Tür geht auch auf, das heißt, du kannst auch weggehen und irgendwie einen Ausflug machen und wenn du wiederkommst, ist die Tür offen und das Ding alles durchgetrocknet. Also das funktioniert echt sehr gut und du kannst halt auch Tabs reinmachen. Ich glaube, du kannst sogar auch an Wasser anschließen, wenn du das wollen würdest, aber die Variante haben die halt nicht gekauft. Und ja, das ist echt lustig. Ich weiß jetzt gar nicht, was das kostet, aber wenn du auf der Seite von denen bist, weißt du das.
329 Euro, aber im Moment hat die Fabrik Sommerpause.
Jetzt aus Frankreich, gell? Französisches Produkt?
Ist französisches Produkt, ja.
Ist August, da ist alles zu. Das ist echt krass. Meine Frau hat erzählt irgendwie, ja, mein Chef ist jetzt 4 Wochen nicht da. Wie 4 Wochen nicht da? Na, ist August. Das ist ein Franzose, der ist 4 Wochen nicht da.
Ja, und da machen auch Fabriken
zu. Da macht das Land zu. Ja, in Frankreich macht im August das Land zu.
Die Maschine an sich ist also 49 mal 49 mal 34 Zentimeter und wiegt 10,9 Kilo. Ist also zum Camping doch durchaus spannend. Anschlussleistung 1000 Watt. Also wahrscheinlich zum Wasserwarm machen.
Ja, möglich.
Musst du schon einen fetten Inverter im Wohnmobil haben und dicke Batterien oder halt Netzstrom. Aber...
Ja, aber mit Netzstrom, also brauchst du ja auch irgendwie Frischwasser. Ich weiß nicht, ob du da die 3 Liter Frischwasser noch irgendwo mitfahren willst.
Ja, die hast du ja dabei. Also ein Wohnmobil hat ja in der Regel schon so 100 Liter Frischwasser im Tank, den man so einfach aus dem Wasserhahn zopfen kann. Ich glaube, der Strom 20 Minuten, also der wird ja nicht die ganzen 20 Minuten 1000 Watt ziehen, der wird wahrscheinlich... im Peak irgendwann mal kurz 1000 Watt, oder da ist wahrscheinlich auch Headroom drin, den wird er wahrscheinlich so gar nie ausnutzen, aber die Batterien dürften eher das Problem sein, aber ja, wenn du Landstrom hast, also wenn du irgendwo auf dem Stellplatz oder auf dem Campingplatz stehst und hast irgendwie Strom dran geschlossen, musst du beim Freistehen dann halt entweder gut Solar auf dem Dach haben oder
halt
dann mal doch von Hand spülen.
Also, ja, genau. Mein Gott.
Aber es ist auch schick, man kann so die Frontfarbe wählen. Das Bild, was du uns geschickt hattest, war ja irgendwie so ein bisschen so ein Pastellrosa oder sowas in der Art.
Ja,
ne?
Ja.
Aber es gibt es auch in so richtig knalligem Lila und Blau und in irgendwelchen Grau- und Grüntönen. Oh, das Neongrün ist auch richtig fies. Wenn das so rauskommt wie auf der Homepage, dann hast du da was sehr Grünes in der Küche stehen. Ja, meine Mutter zum Beispiel hat eine Küche, in der keine Spülmaschine drin ist, weil die Küche so klein ist, dass man einfach sehr viel wertvolle Schrankfläche opfern müsste, die man nicht so richtig hat, eh schon nicht. Und dann hat sie halt keine Spülmaschine und spült halt von Hand. Ist ja auch nur eine Person. Aber ich glaube, diese 49 Zentimeter, die könnte sie ihrer Küche vielleicht noch irgendwo abringen. Also vielleicht muss ich ihr dieses Gerät wirklich mal vorschlagen.
Ja, also muss ich mit deinem Bruder zusammentun und ein großzügiges Weihnachtsgeschenk machen.
Vielleicht auch das, ja. Das wäre auch eine Idee.
Ja, und wenn dann noch Bob draufsteht, dann schreibt dein Bruder eben noch und Dick daneben und dann ist schön.
Ja, vor allen Dingen, was ich dann auf so Familienfeiern immer sagen kann, also Bob hat ja schon wieder bei dir die ganze Zeit abgespielt. Ja, genau. Er muss jetzt wirklich nicht zu stecken.
Ja, ja, also ich finde das sehr lustig, das dieses Gerät. Und als dann Bob drauf stand, war klar, dass ich dir dass ich das schicken musste.
Das Fenster ist schon das Feature schlechthin. Also es gab früher hier in Frankfurt gab es mal einen Saturn auf der Berger Straße. Die älteren Frankfurt-Menschen werden sich vielleicht noch erinnern.
Den gibt's das nicht mehr?
Nein, das Haus ist lange weggesprengt worden und ist Neues hingebaut worden.
Echt?
Mann, also nicht gesprengt, sondern herkömmlich abgerissen. Ist Neues hingebaut worden und das ist jetzt irgendwie, weiß ich nicht, was da halt so hinkommt.
Ich habe übrigens in dem Gebäude mal eine Wohnung angeschaut, praktisch über dem Saturn. Das war so gruselig. Da musste man unten über den Lieferanteneingang vom Saturn rein. Mhm. Und dann kam man hoch.
Oder?
Und, ja, genau, von hinten. Und dann waren das oben so Wohnungen, so Einzimmerwohnungen. Das waren im Endeffekt Zellen. Ja, also es war wirklich wie ein Gefängnis. Oh. Winzig, winzig klein. Also diese Wohnungen, das waren, also wenn die 20 Quadratmeter hatten, ist viel. Und die hatten ein Fenster zu einem Innenhof. Und dieser Innenhof war eben, da hatten wir praktisch aufs Dach vom Erdgeschoss geschaut, also vom Saturn oder vom, vielleicht auch vom ersten Stock, ich weiß nicht. Also man hat auf ein Dach hinunter geschaut. Mhm. So ein ganz enger Innenhof. Und wenn man dann schräg nach oben schaut, konnte man ein bisschen Himmel sehen. Also wirklich wie im Gefängnis. Also es war wirklich ganz.
Boah, wie fürchterlich.
Und wir auch gedacht, so, wer zieht denn hier hin? Das ist doch echt ein Scherz. Und unten auch so schwere Metalltüren und so, klar, Saturn halt, gell? Nee, war alles einbruchssicher.
Ja, krass. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, dieser Saturn, als er damals noch existierte, hatte im Keller, und es gibt es bestimmt woanders auch, aber meine Erinnerung ist halt mit diesem Ding verknüpft, da hatten die eine Spülmaschine stehen, die eine gläserne Klappe hatte. Und die lief immer, wenn man da rein ist und ist irgendwie durch die Tiefgarage da reingekommen, weil dieses Ding stand irgendwie im Keller, war aus irgendwelchen Gründen.
Okay.
Und dann konnte man da kurz stehen bleiben und hat halt nicht wirklich irgendwie Dreck weggemacht, weil das Ding halt immer lief zu Demozwecken, war ja das Geschirr, was da drin ist, eh sauber. Aber man sah halt Geschirr und diesen Arm sich drehen und Wasser wild umherspritzen. Und manchmal muss ich ja schon sagen, wenn ich so eine Spülmaschine einräume, man hat ja so Sachen, bei denen man so eine Vermutung hat. Wenn ich das jetzt so stelle, dann wird das nicht sauber. Und dann stelle ich jetzt mal lieber so. Und dann kommt raus, dann ist trotzdem nicht sauber geworden oder so. Man hat ja manchmal so Vorahnungen, ob das funktionieren wird oder nicht.
Ich bin da mal in YouTube in was reingestolpert. Da gibt es Menschen, die ihren YouTube-Kanal davon bestreiten, dass sie dir erklären, wie du deine Spülmaschine am besten einräumst. Irgendwie von außen nach innen oder von innen. Ich habe schon wieder vergessen. Ich habe auch nicht so genau zugehört, weil ich nur ein Video geguckt habe. Und dann wird dir halt einfach so, du könntest auch noch das alles gucken, wo auch noch mehr Leute Geschirrspülmaschinen einräumen und dabei reden, warum sie das wie rum einräumen. Und ja, kannst du auch schlau werden mit.
Als sowas stellt meine Frau mich ja immer dar, dass ich so ein Spülmaschinen-Nazi wäre. Weil ich auch immer, wenn sie eingeräumt hat.
Das ist deine Chance für den YouTube-Kanal. Also, liebe Leute, ich muss euch mal mitnehmen. Meine Frau hat wieder eingeräumt. Es sieht aus wie.
Ja, also genau. Und dann räume ich immer wieder um, weil also manche Sachen gehen halt nicht.
Es ist ein Trümmerfeld. Da habe ich ein ganz tolles Wort gelernt in der alten Firma, wo ich mal war. Da die Firma hatte so sich zur Angewohnheit gemacht scheinbar. Ich weiß nicht, ob das bewusste Entscheidung war, aber es war faktisch das, was passiert ist. Immer sehr, sehr junge Leute direkt nach der Uni einzustellen, wahrscheinlich, weil sie da noch günstig sind, oder ich will jetzt auch keine Motive
unterstellen. Deswegen darfst du jetzt auch nicht mehr da sein, weil du nicht mehr ganz jung bist. Du bist nur noch jung.
Ich habe freiwillig gekündigt, aber also und die hatten ein sehr professionelles Onboarding von einem lieben Kollegen, den ich auch lange nicht mehr gesehen habe. Der hat damals dort das Onboarding gemacht und hat was die Leute sozusagen, naja, einmal die Einweisung, wo alles ist und wie alles geht und
ach so,
wie alles so funktioniert, sowohl vom Ablauf her. Aber das war Teil des Onboardings, natürlich nur ein kleiner Teil, waren halt auch so lebenspraktische Sachen für, wie funktioniert diese Kaffeemaschine, wie funktioniert das hier mit, wer ist wann dran mit Spülen, wer muss was sauber machen, wann, also wie ist das so aufgeteilt, gibt's einen Putzplan und so, wenn du da irgendwie, und es gab so Mittagessen, Kochen, Gruppen, die sich irgendwie verabredet haben, um da Mittagessen gemeinsam zuzubereiten. Und wie das funktioniert und wo man sich da einträgt und wie das organisiert ist und so weiter. Also der hat einem einfach alles von A bis Z erklärt. Und natürlich, man hat es selbst irgendwann mal durchlaufen, aber man kriegt es dann ja auch immer mit, wenn neue Kollegen anfangen und man zufällig gerade in die Küche kommt und einen Kaffee holen will, während
er... Da ist er schweigsam plötzlich.
Ja, was ist da los?
Ja, Mensch, ich schmeiß ihn mal raus und hol ihn wieder rein. Vielleicht merkt er es aber auch gar nicht. Ah, jetzt baut sich keine Verbindung zu ihm auf. Und er redet und redet und redet.
Vorhin hast du mich auch mal rausgeworfen.
Ja, weil es genau so war. Du warst aber gerade mit deinem Satz fertig oder warst nicht fertig. Ich glaube, du hast weitergeredet, aber der Bob hat das als Satzende genommen und einfach da drauf geredet.
Sehr gut.
Und ja, dann war das relativ geschmeidig und übergangslos.
Ja, und jetzt?
Jetzt kriegen wir keine Verbindung, aber wir können ja, möchtest du noch erzählen, wie bei euch das Onboarding ist oder gibt es nicht so? Hier, da ist dein Computer und jetzt halt die Fresse und setz dich da hin und arbeite? Oder?
Exakt so ist es ja und dann wird man, ach, ich möchte da keine Innereien erzählen. Nee, ich kann die zwei Hauptfehler, die meine Frau macht beim Einräumen der Spülmaschine, die kann ich erzählen.
Du, also... Willst du da nicht lieber Innereien aus der Firma erzählen als Innereien aus der Ehe?
Also zwei Sachen, die man nicht machen sollte. Man sollte nicht Dinge so platzieren, dass sie den Propeller behindern. Dass sich der Propeller nicht mehr dreht.
Oh, das ist fies.
Dinge so hochladen, dass sich der Propeller nicht mehr dreht, weil dann wird es halt nicht mehr sauber. Propeller blockieren
ist nicht gut.
Ja, genau. Das passiert bei uns regelmäßig bei der, wir haben so eine Besteckschublade. Und da darf man halt nicht hoch rein stapeln. Das darf man nicht machen.
Ja, ja.
Und das andere ist...
Und nichts zu dünnes reinstecken, das unten rausguckt.
Ja, genau. Auch gar nicht gut. Und was nicht gut ist, ist, der Propeller ist ja rund und die Schubladen sind eckig. Was dazu führt, dass in den Ecken kein Wasser hinkommt. Und wenn du da was Großes hinstellst, dann macht das nichts, weil dann spritzt der Propeller da rein. Wenn aber du da ein kleines Glas hinstellst in die Ecke von der Schublade, also von der, ja, da kommt da kein Wasser hin. Und dann bleibt das Ding dreckig. Und wenn du halt kleine Gläser mit einem kleinen Durchmesser in die Ecke stellst, kannst du dir sparen. Das sind die zwei Sachen. Die sollte man bedenken.
Ja, ja, die wichtigen Themen. Und dann eben noch solche Regeln wie von außen nach innen einräumen und so weiter, damit da alles richtig schön gespritzt. Wie gesagt, YouTube ist dein Freund und erzählt dir das auch entsprechend.
Da bin ich wieder. Ja, schön.
Jetzt ist er wieder da. Nachdem man gerade anfangen wollte, wie bei euch das Onboarding funktioniert oder irgendwas.
Ja, das Onboarding, ja. Da habe ich den fantastischen Begriff Sprühschatten gelernt. Weil der Kollege hat dann immer den Leuten erklärt, wie die Spülmaschine einzuräumen ist. Ein bisschen wahrscheinlich so in der Annahme, diese neuen jungen Kollegen, gerade frisch von der Uni, jetzt wohnen sie das erste Mal alleine, so richtig mit dem eigenen Haushalt haben sie es noch. Das hat er natürlich nie gesagt. Und das ist jetzt auch eine bösartige Unterstellung, dass das sein Hintergedanke war. Aber so kam das bei mir an. Und da wurde denen dann erklärt, wie man eine Spülmaschine richtig einräumt. Und man darf nicht gewisse Sachen so stapeln, weil dann liegen sie im Sprühschatten. Dieses Wort hat er jedes Mal gebraucht. Und ich habe das immer sehr fasziniert zugehört. Und da muss ich noch manchmal dran zurückdenken, wenn ich meine Spülmaschine einräume, dass ich nichts in den Sprühschatten von einem anderen Objekt baue.
Liebe Hörerinnen und Hörer, verwendet das doch auch mal im aktiven Wortschatz und wir sollten auf Twitter darüber diskutieren, wie man seine Freunde, Kollegen und Ehepartner erfreut mit Sprühschatten-Themen.
Aber woher weiß ich denn, wo der Sprühschatten ist?
Na, du weißt ja, wo diese rotierenden Wasserspritzdinger sind.
Musst du dir vorstellen, das schießt in einem Winkel von zwischen 45 und 98 Grad hoch.
Ist ja egal, der Winkel ist ja wurscht. Du kannst ja dir vorstellen, also in dem oberen Korb kommt das Wasser von unten. Und jetzt ist natürlich blöd, wenn du da jetzt einen Teller reinmachst, und den legst du hin und dann machst du noch irgendwas oberhalb von dem Teller.
Ach so, ja, sehr bescheuert.
Das, das wird nicht von einem Strahl getroffen werden können. Mhm. Das wäre dann außer ganz schlimmer Sprühschatten.
Du stapelst das kleine, also die kleine Tasse, die der Christoph eben nicht ganz außen hingestellt hat, die könntest du ja unter den Teller stellen. Dann hast du nur, hat der Teller nur in der Mitte ein Sprühschattenloch.
Das geht, ja. Kann man
machen. Wahrscheinlich noch in die Mitte gelenkt dann.
Der springt, spritzt ja noch von der Seite drauf.
Ja. Aber habt ihr das nicht auch mal manchmal, dass ihr dann irgendwie Sachen rausholt, wenn ihr die selbst eingeräumt habt und so ein bisschen gezweifelt habt, aber es ging irgendwie nicht besser und ihr dachtet euch, naja, mal sehen, ob das sauber wird. So richtig glaube ich es nicht, aber ich versuch's jetzt halt. Und dann wird es doch sauber und man fragt sich dann, und das ist genau der Moment, wo ich dann wieder zu dieser Glastür im Saturn zurückkäme, wie ist das sauber geworden? Ich hätte es jetzt wirklich gerne gesehen. Wie lange hat das gedauert? Hat sich das nach und nach aufgelöst oder ist es irgendwann mal von einem scharfen Strahl getroffen worden und ist dann weggeflogen? Oder wurde das
so? Ich stelle mir davor, dass da drin einfach so viel Turbulenz ist, Wasserturbulenz, dass da alles sauber wird, dass es da quasi keine Sprühschatten gibt.
Ja,
ich kann mich in dem Moment, wo ich den Teller losgelassen habe, nicht mehr daran erinnern, dass ich den da reingeräumt habe. Ich würde überhaupt nicht auf die Idee kommen, wenn dann Teller rauskommt und der ist noch dreckig, so, dann stelle ich ihn halt wieder rein. Also mein Gott, also so lang,
reinstellen brauchst du, also wenn der dreckig rauskommt, stelle ich in der Regel nicht wieder rein, weil dann
weiß ich, das
schafft es die Maschine nicht. Aber ich habe eine
Mühle, die schafft
eh fast alles.
Ja. Okay, ich weiß nicht, wie wir hier gelandet sind, aber es ist ein sehr faszinierendes Thema und ich möchte bitte diese YouTube-Kanäle, du kannst mir da mal Links weiterleiten.
Ja,
ich habe die auch nicht mit Google einfach Waschmaschine einräumen, Spülmaschine einräumen.
Nee, ich will da jetzt schon bitte den richtigen Einstieg gewiesen bekommen und die Hörer möchten auch Links in den Shownotes finden.
Ich weiß es echt, ich habe wirklich...
Wahrscheinlich kommen jetzt sofort in den Kommentaren irgendwie Leute raus, die sagen, ja, hier, der beste Spülmaschinenkanal ist folgender. Das ist der hat 9 Millionen Abonnenten und dem muss man folgen. Oder so, vielleicht.
Mhm.
Also, sneakpod.de. Das hier ist Folge 739, wenn ihr...
Guck gerade mal, ob ich hier irgendwo in meinen YouTube suchen, aber es ist nicht. Grundwasser fördern, Gentleman Mad World, Gartentisch. Nee, lustige Sachen gesucht.
Also, YouTube ist aber auch so eine... Also, allein diese App auf iOS, die regt mich so auf. Dass sie so vergesslich ist. Manchmal, du guckst ein Video, machst die App zu, kommst eine Minute später wieder, machst die App wieder auf und sie weiß nichts mehr davon, dass du dieses Video geguckt hast und startet komplett neu. Kann sein, dass das Betriebssystem sie im Hintergrund abgeschossen hat, aber ich würde von den Programmierern von YouTube oder Alphabet oder wie der ganze Quatsch da heißt, erwarten, dass sie in der Lage sind, das irgendwo zu persistieren, welches Video ich gerade geguckt habe und mich da wieder hinzuleiten. Aber dann hast du keine Chance, da kommst du nie wieder hin, das ist einfach weg.
Finde ich ja bei
Facebook noch du kannst auch einfach besser. Auf Mediathek klicken und dann kommst du wieder. Oh, Facebook ist aber auch böse.
Genau, bei Facebook machst du nämlich das auf, siehst das Video oder den Beitrag, den du angefangen hattest zu schauen oder den du vielleicht noch weiterschauen willst, siehst ihn noch einen kurzen Moment und dann schießt er weg und dann ist er für immer weg.
Genau.
Ah, schlimm.
Schlimm, ja. Warum benutzen wir die Scheiße noch? Warum?
Ja, das ist wirklich die Frage. Ach ja.
Tja.
Ich find's nicht wieder.
Genau.
Natürlich nicht.
Case in
point. Natürlich nicht.
Okay. Dann war das letzte Thema auf unserer Liste, wenn jetzt keiner mehr irgendwie...
Naja, noch eins haben wir.
...noch Sprühschattenthemen aufbringt, dann bringt uns das zu unseren Standardthemen zurück.
Mhm.
Nämlich der Frage... Und das geht jetzt an den Herrn Giesbert.
Ja.
Du bist in der nächsten Woche hier
mit einem Gast.
Fragwürdiger Besetzung. Also nicht
was heißt
ich wollte sagen, fragliche, so ist das richtige Wort. Also mit einem Gast und
genau.
Ich weiß nicht, du weißt vielleicht schon mehr, was feststeht und was nicht, was noch wackelt. Aber in jedem Fall ohne Christoph und ohne mich.
Genau, es gibt wieder Sneakpot Sommerwochen mit Gästen oder so ähnlich. Wie haben wir das letztes Jahr genannt?
Ich finde, mit Gästen oder so ähnlich ist als solches ein guter Begriff zu stehen lassen.
Sneakpot Sommertheater.
Genau.
Mit Gästen oder sowas.
Das heißt, du hast einen Film aus einem der Gäste oder Gästinnen rausgeleiert,
der genau.
Nächste Woche dann hier auftreten werden. Wir sagen wir noch nicht, wer es ist, oder? Das wollt ihr euch sicher
aufheben. Das ist eine Überraschung, ja.
Genau. Aber der Film ist keine Überraschung und der wird jetzt angesagt. Was
genau
wird geschaut?
Wir schauen auf Netflix. Mhm. Wollt ihr raten? Nee, kriegt ihr nicht raus.
Ich kann nicht raten, weil mein Handy so platt ist.
Ach so. Also,
das Oberste, was mir angezeigt wird, ist Cop Shop und ich glaube,
nee, ist von 2021.
Oha.
Ich habe 60% Übereinstimmung mittlerweile. Also als ich das erste Mal geguckt habe, waren es 55, jetzt sind es mittlerweile 60. Ich habe zwischendurch Grey Man geschaut.
Ah, okay. Keine Ahnung. Okay. Und hast du ihn bewertet oder hast du ihn nur geschaut?
Ich habe ihn nur geschaut.
Okay.
Wir schauen Abenteuer Ohana.
Das sagt mir überhaupt nichts.
Ja, irgendwie ein Coming-of-Age-Film. Wo komme ich denn da hin? Jetzt finde ich es natürlich wieder nicht. Finding Ohana, genau.
Aha, auf den Spuren der Goonies.
Genau, sind im Sommer auf Oahu und suchen
Hawaii, oder?
Ja, genau, die sind doch vorbei.
Aha. Ja. Zwei Geschwister aus Brooklyn, deren Sommer in einer ländlichen Stadt in Oahu eine aufregende Wendung nimmt.
Genau. Der Kommentar war, da kannst du dich dann in ein paar Jahren, mit dem Film kannst du dich schon mal auf die Kinderfilmunterhaltung in ein paar Jahren einstellen. Und dann haben wir über Pepper Woods und Leo Lastwagen und Leo Lausemaus und Paw Patrol kurz geredet.
Aus dieser Liste kann ich nur Pepper Woods akzeptieren. Genau. So kenne jemanden, der hat sein Kind, ich nehme jetzt keinen Namen, der hat seinen Kindern Leo Lausemaus, nicht Leo Lausemaus, sondern Pepper Woods verboten, weil der Vater da immer so schlecht wegkommt.
Also meinst, weil er immer verfährt.
Immer in der also in dieser Familie, das Pepper Woods Verbot ist dann auch von dem Vater ausgegangen. Weil
die sagt doch auch manchmal irgendwie, Papa ist doof oder so, gell?
Ja.
Ja.
Dann ist das verboten worden. Ah, Paw Patrol finde ich noch schlimmer.
Ja, viel schlimmer.
Und Leo Lausemaus finde ich auch extrem anstrengend.
Ja,
das Schlimmste sind diese Conny-Bücher.
Oh, jetzt muss ich auch dauernd lesen.
So langweilig sind.
Conny lernt aber auch so enorm ultra-konservativ. So. In den Conny-Büchern kann der Papa immer gar nichts mit den Kindern machen und muss immer gleich die Mama holen und immer wenn irgendwas mit den Kindern entschieden werden muss oder so, ist immer die Mama, Vater ist nur für Fahrrad reparieren oder so da. Es ist alles sehr, sehr CSU-Familie. Ganz schlimm.
Ja, und unfassbar öde halt. Es ist
ja, das kommt noch.
Null Spannungsbogen.
Super langweilig. Ist zum Einschlafen vorlesen super.
Und wenn du es schaust auf animiert, ist es halt beschissen schlecht animiert. Also wirklich so ärgerlich. Also so auf dem Stand von Mitte der 90er. Also ganz grässlich.
Und die auch die Rollenklischees bei Conny, was so Figuren angeht, die so auftreten, dass der Arzt ist immer ein Mann, die Krankenschwester ist immer eine Frau, der Müllmann ist immer ein Mann und also das ist alles immer, da ist
schlimm, ja.
Noch null irgendeine Form von Modernität eingekehrt in diesen Büchern. Ganz schrecklich. Ja. Und das Schlimmste, mein Sohn hat jetzt so ein Buch, wo man so draufdrücken kann und dann macht's Töne. Und also so ist ein Zoobesuch, das Buch geht über einen Zoobesuch und dann kannst du so draufdrücken und auf dem Buch ist halt so, auf der Doppelseite, die du so anschaust, ist ein Bereich aus dem Zoo mit 3-4 Gehegen und dazwischen laufen die Gäste rum und dann gibt's halt irgendwie den Eisstand und irgendwas und keine Ahnung. Und dann drückst du auf diesen Knopf, dann fängt dieses Buch an, die Geräusche zu machen und dann kommen halt so 6-7 Audio-Samples aus diesem Diorama, auf das du da schaust oder auf dieses Bild. Und das dann, weiß ich, der Pfau macht ein Geräusch und da in der Ecke ist das Kind hingefallen, hat sich das Knie aufgeschlagen und dann macht da irgendwie der Affe ein Geräusch und dann ist das, der Leierkastenspieler spielt seinen Leierkasten und solche Sachen. Ja, dann kommen so 5, 6 von dieser Seite und dann ist es wieder vorbei und dann kannst du entweder nochmal drücken oder weiter blättern. Und die Sprecher, die in diesem Buch die Personen sprechen, also die Hälfte von denen ist irgendwie grenzdebil, hat einen Schlaganfall gehabt oder versucht Anke Engelke zu channeln, aber ganz schlecht oder sie haben sie aus dem Schultheater geklaut oder irgendwas.
Wahrscheinlich eine Kombination aus allem.
Es ist nicht auszuhalten, es rollt dir die Fußnägel hoch. Da ist dann irgendwie so zwei, also ist ja alles gezeichnet in dem Buch, also ist da eine Frau mit einem Kind und die schauen irgendwie in so ein Affengehege rein, oder nee, in ein Meerschweinchengehege und dann so, diese Meerschweinchen können ganz schön laut pfeifen oder irgendwie so, ich kann das nicht nachmachen, aber
ist das bei diesen Tiptoy-Stiften aber zum Teil auch so.
Ja, aber nicht annähernd so schlimm wie in diesem Buch. Die Tiptoy-Stifte sind auch grenzwertig, da gebe ich dir recht.
Ach, ist es die Frau, die auch Leo Lastwagen spricht?
Keine Ahnung.
Die ist so schlimm. Vor allen Dingen, die hat noch einen eigenen YouTube-Kanal, wo die mit Leo Lastwagen Spielfiguren und mit Barbie und mit allem Möglichen spielt. Und dann redet die nämlich auch so immer. Oh, ein Leo Lastwagen. Möchtest du eine Form ausstechen? Hihihi. Leo Lastwagen möchte eine Form ausstechen. Eine rote Knete.
Oh Gott, das ist schlimm. Das ist zum Glück an uns vorbeigegangen.
Das kennt ihr auch nicht.
Guck das mal. Das ist wirklich,
nein.
Also.
Nein.
Das ist... Scheußlich.
Zu der Zeit mussten wir immer Paw Patrol schauen, was auch schlimm ist, weil es halt so bierernst und humorlos oder nur Pseudo-Humor so.
Hat nicht immer alles mit einem SWAT-Team und Schießen und so gelöst?
Immer mit einer Drohne und mit, oh, ist total ätzend. Ist furchtbar, ganz, ganz schlimm. Halt ultraamerikanisch. Und bei Leo Lausemaus, was mich da nervt, bei den Büchern, ich glaube, geschaut, gibt es auch zu sehen? Ich weiß nicht. Also, ich kenne nur die Bücher. Was mich da nervt, ist, dass es so schlecht übersetzt ist. Vor allem, dass Mama und Papa immer mit Artikel benutzt wird, was es halt im Deutschen nicht gibt. Also bei uns sagt halt niemand die Mama und der Papa. Die Mama entscheidet irgendwas. Und bei uns würde man halt sagen, Mama sagt das, Papa sagt das. Und das ist halt einfach aus dem Italienischen 1:1 übersetzt und es hat kein Deutscher mehr drüber geschaut. So,
gibt auch Bereiche in Deutschland, wo du Artikel mit Namen zum Beispiel auch benutzt. Weiß ich nicht.
Ja.
Der Robert müsste sich jetzt etwas leiser drehen hier im
Podcast
oder
so.
Aber
es klingt überhaupt nicht deutsch. Also, für mich klingt es immer noch italienisch,
kann ja sein.
Zum Teil verstehe ich es auch gar nicht. Das sind so Sätze drin, wo ich nicht weiß, wie ich sie betonen soll, damit sie deutsch klingen, damit man sie verstehen kann. Ganz komisch. Wenn man hier ist, lese ich dir mal was vor. Kannst du mir mal sagen, wie du das vorlesen würdest, dass es deutsch klingt. Also
diese,
total
strange. Diese kleinen Pixie-Bücher mit Leo Lausemaus, da hatten wir auch schon Geschichten irgendwie, wo die liest du vor und du fragst dich dann am Ende, was ist denn jetzt da die Moral von der Geschichte?
Also ja, genau.
Der Kleine musste irgendwie, die sind dann irgendwie unter einem zusammenstürzenden Haus verschüttet worden oder ich weiß nicht mehr genau, irgendwas total Dramatisches. Und dann konnte er mal nett zu seiner Schwester sein und sie da rausretten und dann waren alle fröhlich, weil er vorher ein Arschloch zu seiner Schwester war oder irgendwie so. Also das ist irgendwie so, du liest es durch und denkst dir, das ist doch, also
ja.
Das bleibt mir komplett stecken. Ich weiß nicht, wie das irgendeine, was soll da vermittelt werden? Was ist das überhaupt für ein Spannungsbogen? Also es ist
das wirklich, weil Leo Lausemaus lässt einen manchmal so Fragen zurück.
Ich lese dann solche Geschichten auch immer anders vor, so wie es mir gerade einfällt oder was ich mir jetzt überlege. Ja, und auch bei dem, was du vorhin gesagt hast, dass es immer nur Müllmänner gibt und nur Krankenschwestern, da tausche ich wild durch. Dann ist plötzlich die Pilotin da und die Müllfrau und ein Pfleger oder sonst irgendwas. Oder beides und kannst alles. Gerade so Sachen freestyle ich einfach immer gerne. Manchmal lese ich auch, wo ich genau weiß, dass die Geschichte auswendig kennt, lasse ich dann kurze Abschnitte weg und dann, nein, Papa, da fehlt noch das und das. Ja, wenn du die Geschichte kennst, dann.
Das passiert dann natürlich auch, wenn deine Frau dann nicht dieselben Freestyle-Eskapaden macht, die du machst beim Vorlesen.
Deswegen lese nur ich vor.
Ach so, okay. Das ist bei uns nicht so.
Ich lese ja viel Janosch vor, haben wir immer schon und jetzt können wir zum Teil auch die Sachen lesen, die eben so ein bisschen düsterer sind, weil es gibt ja auch so düstere Janosch-Sachen.
Wenn der Fuchs mit der Toten Gans durch die Gegend zieht.
Die ziehen nicht durch die Gegend, sondern die sind verabredet zu einer Beerdigung.
Ja, genau.
Das ist so geil. Und nicht nur das, da gibt es so richtig düstere Sachen, so wo immer die Moral von der Geschichte ist, dass man eben gefressen wird. Also, Janosch ist halt so herrlich anarchisch, also so völlig, auch heute noch, wo man sich heute noch denkt so, wow, also das tritt halt einfach auf alles, was irgendwie Konvention ist, ist völlig egal. Super.
Hm, muss ich mal. Wir haben nur für die Toni-Box so einen Janosch. Irgendwie, der Tiger ist krank, glaube ich.
Ja, das ist auch super. Ja. Streifen verrutscht.
Das ja. Ja, das habe ich nie mitgeredet. Ich weiß nicht, wie oft ich das, jetzt haben wir es am Wochenende auf der Heimfahrt, haben wir es wieder gehört. Und da habe ich zu meiner Frau gesagt so, sag mal, was hat er denn jetzt eigentlich? Weil er wird geröntgt und dann das und dann habe ich wieder nicht richtig hingehört. Was ist das Problem bei diesem Tier?
Ja, und wie wird's geheilt? Das ist nämlich bei uns auch so ein Standard. Wohltuende Spritze, blauer Traum, alles wieder gut. Ja.
Das klingt aber auch echt wie ein LSD-Trip oder sowas.
Ja, total. Wohltuende Spritze, blauer Traum. Ach, herrlich. Nee, meine Lieblingsgeschichte, wir lesen hauptsächlich dieses Buch irgendwie, das heißt Tierwelt, Janoschs Tierwelt oder irgendwie sowas. Und da ist meine Lieblingsgeschichte die, wo so ein Hase und ein Fuchs aneinander geraten. Und der Hase sagt hier, wenn du mir auch nur ein Haar krümmst, dann schlage ich dich windelweich. Und der Fuchs sagt, lacht sich kaputt und sagt, ich krümm dir nicht nur ein Haar, ich krümm dir alle Haare und brech dir alle Knochen und stampf dich in den Boden. Und dann führt er sich wahnsinnig auf und beschimpft diesen Hasen. Und irgendwann wird es dem Hasen so dumm und er prügelt den Fuchs windelweich. Na, wer hätte das gedacht? Wieder, glaube ich, am Ende. Das ist einfach so gut.
Okay.
Ja.
Vielleicht muss ich doch mal Janosch Bücher kaufen.
Janosch ist super. Moral von der Geschichte, unterschätze den Gegner nicht, oder wie?
Ja, sowas in der Art. Ja.
Geil.
Ja.
Ich habe immer noch diesen Amazon-Tab mit dieser Bob-Maschine offen. Das muss ich jetzt mal zuklicken, sonst bestelle ich das persönlich.
Bob, Bob, Bob.
Tja. Okay. Wie wir jetzt hier hingehen, durch die Filmempfehlung und die Kinderunterhaltung der nächsten Jahre. Da sind wir abgebogen. Genau. Also, dann sei sozusagen dieser Film jetzt in euer Lastenheft geschrieben. Wie heißt er nochmal? Abenteuer Oahu oder so ähnlich?
Ich werde erstmal hören, wie der Sneakpot darüber redet.
Und, genau. Machen wir das mal wie, Christoph, wir machen das mal so wie die Hörer sonst, oder? Erstmal ja, anhören. Genau. Und dann entscheiden, ob wir das abklicken müssen.
Ob wir da nicht Zeit sparen können, indem wir es nicht schauen.
Ich frage mich sowieso, ob wir dieses Ansagen der Filme, ob das dazu führt, dass Hörer da draußen wirklich dann diesen Film schauen und dann sozusagen.
Das ist nur ein bisschen Vorfreude, glaube ich.
Ja, das ist die Frage. Also auch das könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben auf sneakpot.de. Mhm. Und ansonsten hört ihr nächste Woche Stefan mit Gast oder Gästin, das wird sich zeigen. Dann zum Film Abenteuer Oahu und
Oahana.
Die Oahana, okay, siehst du, ich hab's schon wieder.
Oahana.
Dann folgen Oahana. Weitere Sneakpot Sommerwochen.
Abenteuer Oahana. Ja, was?
Es folgen weitere Sneakpot Sommerwochen. Im Anschluss an diese
Auftaktwoche
mit weiteren Gästen. Das wird hoffentlich ganz fantastisch, so wie wir uns das zumindest im Moment ausmalen. Kommentare stehen offen. Wir wünschen euch einen schönen Sommer und hören uns in dieser Besetzung erst nach den Sommerwochen wieder.
Genau.
Bis dahin.
Tschüss.
Tschüss.